Wenn man den Job als Produzent und als Geschichtenerzähler ernst nimmt und möchte, dass die Geschichten weltweit auch gesehen werden können, geht das nur in Hollywood. Zu der Zeit, dass wir reden jetzt von den 90ern, ja? Also Ende 90er, Anfang 2000. Da gab es das noch nicht, dass die Deutschen... Du schaltest heute Netflix ein und du siehst Filme in jeder Sprache aus jedem Land, was super ist. Das gab es zu der Zeit nicht. Und ich hatte einfach den Willen und die Determination zu sagen, ich will aber, dass meine Filme von den Menschen weltweit gesehen werden. Und der einzige Weg, das möglich zu machen, ist in Hollywood. Das ist der einzige Platz, wo es zu der Zeit funktioniert hat.
Herzlich willkommen, hier ist Wunderbar Together in 2025. Happy New Year, schön, dass ihr da seid, so viele von euch. Wir haben so viele neue Hörer und Hörerinnen gewonnen die letzten Monate. Ich bin Felix und Teil der Crew, Co-Host von Wunderbar Together, dem Podcast, der die coolsten Deutschen in den USA ans Mikro kriegt, aus allen Ecken des amerikanischen Kontinents. Ja, und es ist super weird, die heutige Folge anzukündigen, weil wir gehen heute nach Los Angeles. Wir gehen zu Jeanette Milio, die dort seit 25 Jahren erfolgreich Filme produziert, und sie hat uns zum ersten Mal in unserem Podcast mal wirklich erklärt, wie das geht. Wie funktioniert das eigentlich? Wie kommt diese Industrie eigentlich so zusammen, dass am Ende ein Blockbuster entsteht? Wer profitiert da und was bedeutet das Ganze für sie und ihr Leben? Das alles hat sie uns erzählt, und kurz nach der Aufnahme, das wisst ihr alle, hat Los Angeles eine Feuerbrunst erfasst, die so von Starkwinden getrieben wird, dass heute noch, am Tag, an dem ihr das hört wahrscheinlich noch, Menschen ihre Häuser verlieren, ihre Häuser verlassen müssen und um ihr Leben bangen. Und dann, ja, wissen wir auch überhaupt noch nichts über unsere vielen Gäste, die in Los Angeles leben, wie es denen gerade geht. Wir denken an Frances Schönberger, die erst vor kurzem zu Gast war, an Kevin Colt, an Armin Nafei. All die tollen Menschen, die in dieser Stadt leben, haben gerade mit existenziellen Problemen zu kämpfen. Und wir hoffen trotzdem, dass ihr dranbleibt, dass ihr den Podcast hört, dass ihr vielleicht spendet Richtung LA. Die Social Media Kanäle sind voll von Möglichkeiten zu helfen. Oder dass ihr sagt, ich gucke jetzt einfach mal einen Film. Ich gehe ins Kino, ich gucke mir einen Hollywood-Film an. Denn die Industrie, die dort diese Filme produziert und von der unser Gast Jeanette Milio Teil ist, die wird eure Hilfe auch ganz arg gebrauchen können dieses Jahr. Deswegen, wie macht man einen Blockbuster? Darum geht's heute. Und wie baut man LA und Hollywood wieder auf? Darum wird es bald bei Wunderbar Together gehen. Jetzt hoffe ich, freut ihr euch beim Hören und beim Lernen mit einer ganz besonderen, coolen, deutschen in Hollywood. Jeanette Milio, Bühne frei. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, der wunderbaren Jeanette Milio. Jeanette, ein wunderbarer Name. Herzlich willkommen bei Wunderbar Danke. Together.
Danke, dass ihr mich hier eingeladen habt. Spannend!
Ja. Du bist spannend, hör mal. Spannend ist auch, und wunderschön ist dein Name. Wir haben verschiedene Namen von dir gefunden, aber Jeanette Milio klingt fast schon wie ein erfundener Hollywood-Name. Wie echt ist der denn?
Der ist total echt. Das ist nämlich der Name meines Ehemanns. Und wenn der nicht echt wäre, dann hätte ich ein ganz anderes Problem. Aber nein, das ist James Milio, ist mein Mann. Wir haben vor 12 Jahren geheiratet. Haben uns hier in Los Angeles kennengelernt. Er ist auch im Film- und Fernsehbereich tätig, so wie ich. Und ja, und dann ist eben Jeanette Milio entstanden vor circa 12 Jahren.
Wow. Olli, oder? Das ist doch ein Name wie ein Filmstar.
Ich muss mich erst nochmal dran gewöhnen, weil ich hatte dich unter...
Ich weiß es nicht, Filmstar und so.
Ich hatte dich unter Birling abgespeichert, Jeanette Birling im Handy. Bei Wikipedia steht auch Milio, ich war total verwirrt. Aber Frances hat mir einen Kontakt weitergeleitet, da stand auch was mit Birling drin. Naja, muss ich mit ihr nochmal reden.
Ja. Frances Schönberger kriegt an dieser Stelle natürlich einen Shoutout, ich glaube, man kann das sagen, die Grande Dame, oder? Des Hollywood-Journalismus.
Absolut.
Niemand hat mehr Stars getroffen, interviewt und tiefgründig analysiert als sie. Und sie hat gesagt, ihr müsst Jeanette treffen. Woher kennt ihr euch denn, ihr beiden?
First of all, Frances ist eine, ich kann das gar nicht erklären, ist eine so unheimlich, für mich ist es eine Rieseninspiration, das muss ich schlicht und ergreifend sagen. Frances ist eine Frau, die nach Los Angeles gekommen ist, zu einer Zeit, wo hier niemand war, wo keiner in irgendeiner Form was in Hollywood journalistisch gemacht hat, soweit ich mich erinnern kann. Und sie ist die absolute Grand Dame of Hollywood, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und ich hatte natürlich die Ehre und das Vergnügen, sie kennenzulernen zu einer Zeit, wo ich auch noch in Deutschland war. Ich habe zu der damaligen Zeit ein Writers-Seminar durchgeführt, wo ich deutsche Autoren trainiert habe, was Drehbuchschreiben angeht. Und zu dieser Zeit habe ich dann Frances als eine meiner Guest-Speakers eingeladen, um unseren deutschen Autoren so ein bisschen mal Hollywood zu erklären. Und sie ist natürlich eine Top-Journalistin, kennt sich mit der Branche super aus und war ein absoluter Hammer als Guest-Speaker. Und wir haben dann dort, muss ich wirklich sagen, unsere Freundschaft hat dort begonnen. Und als ich dann die Green Card gewonnen habe und nach Los Angeles gezogen bin aus München, hat sich eine wunderschöne Freundschaft entwickelt über die letzten 25 Jahre. Und ich bin super dankbar, dass sie zu meinem Freundeskreis gehört. Und wie gesagt, eine Rieseninspiration für mich.
Aber sag mal, du bist so gut darin, andere hochleben zu lassen. Du bist ja selbst inzwischen eine Hollywood-Legende. Du bist, glaube ich, die erfolgreichste deutsche Produzentin in Hollywood. Und ich habe mich aber auch gefragt, und Olli, wie stellst du dich denn vor? Also wenn du jetzt so jemanden in der Bar triffst und weißt, der oder die könnte wichtig werden für mein nächstes Projekt, wie pitchst du dich denn selber?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe mich jetzt nicht als die tollste deutsche Produzentin in Hollywood. Ich habe einfach, wie soll ich das sagen, ich bin immer schon so ein Geschichtenerzähler gewesen, auch in Deutschland. So ich bin jemand, als kleines Mädchen habe ich mit Büchern in die Ecke versteckt, weil ich einfach Storys toll fand und habe mich immer so in so einer, ich sag mal, Fantasiewelt irgendwie ganz wohl gefühlt. Und das hat sich erweitert dann, ich habe so als junges Mädchen schon Storys geschrieben, habe die mit den Kindern in der Nachbarschaft inszeniert, dann 10 Pfennig für eine Show gecharged, da war ich gerade 11 oder 12. Also so das Produzentenherz war irgendwie schon immer da. Aber in Deutschland ist es natürlich nicht so einfach, sich als Produzent, ich sag mal, zu etablieren. Und für mich war es eher so ein bisschen ein Zufall auch, weil ich habe nicht wirklich daran geglaubt, dass ich jemals in dieser Branche überhaupt Fuß fassen könnte. Da muss ich ganz ehrlich sein. Und für mich hat Hollywood sich immer auf den großen Leinwänden abgespielt. Wenn ich sonntags zur Matinee-Vorstellung ging, jeden Sonntag, religiös in Deutschland, sonntags morgens um 11 Uhr ging ich ins Kino mit meinen Freunden oder meiner Schwester. Das war für mich so das Ende. Und ich habe dann in Köln natürlich, wie man so praktisch ist in Deutschland, ne, BWL ein bisschen studiert und musste dann irgendwie jobben, macht man ja auch. Und habe dann durch eine Temp-Agency, weißt du, so eine Leasing-Firma, einen Job bei RTL bekommen, weil deren Sekretärin im Unterhaltungsbereich in Ferien gegangen ist und ich habe die halt vertreten. Und da ich so ein anderes Talent, was ich habe, ist, ich bin sehr organisiert, ich habe so ein Hirn, was mit Organisation sehr einfach funktioniert. Und ich habe dann so einen guten Job gemacht bei RTL, da kann ich mich jetzt mal loben, dass die mir dann dort einen Job angeboten haben. Und dann war ich eben die Sekretärin des Unterhaltungschefs für Gameshows und Talkshows. Und zu der Zeit haben wir in der Tat ausschließlich fast nur amerikanische Gameshows und Talkshows für deutsche Formate produziert. Das heißt, ich wurde so ein bisschen über eine Ecke rum in Hollywood reingeschmissen, weil wir deren Shows auf den deutschen Markt gebracht haben. Und was dann passiert ist, ist, unsere Abteilung hat alle diese Shows produziert. Das heißt, wir haben alle Daily Shows, Jeopardy, Price is Right, also der Preis ist heiß, riskant, so nannte man die auf Deutsch.
Mit Harry Weinfurt.
Diese ganzen Shows haben wir alle in unserer Abteilung produziert. Genau! Harry! Und Und da habe ich dann in der Tat ganz schnell so in der Mitte gesessen von irgendwie 30 Daily Shows, die wir produziert haben, als das Organizational Hub, if you want. Das heißt, ich habe um mich herum die ganzen Produzenten gehabt, die eben für jede dieser Shows zuständig waren und habe dann so gesehen, was macht denn ein Produzent? Und das fand ich total cool. Und dann habe ich entschieden, irgendwann möchte ich auch mal Produzent sein. Dann habe ich mich bei RTL so ein bisschen hochgearbeitet. Damals war Christiane Ruff meine Chefin, die ist ja jetzt bei, ich glaube, Columbia, wie heißt die Firma noch? Schon wieder vergessen. Auf jeden Fall super tolle Frau einfach. Und die hat dann mir geholfen, hat dann auch so ein bisschen das Talent gesehen, um mich bei RTL so ein bisschen hochzuarbeiten. Und dann habe ich dann begonnen, selber Shows zu produzieren, also Daily Shows, allerdings nicht für RTL, sondern für DSF. Ich glaube, den Sender gibt es heute gar nicht mehr. Und habe dann so mal das Gute und das Böse bei dem Produzentendasein gespürt. Das Gute in der Form, dass man super kreativ sein kann, seine Vorstellungen realisieren kann. Negativ ist, du musst halt die Kohle ranbringen, du musst in einem Budget sein, du musst liefern zu einer Sendezeit. Also der ganze Stress, der damit dann auch dazu kommt, den habe ich dann auch so ein bisschen hautnah gespürt. Dann habe ich natürlich, wie man das so macht, ne, manchmal Fehler gemacht und manchmal klappt es gut und hin und her. Aber das Lernen, das war halt das Allerwichtigste für mich. Ich habe diesen Job wirklich von Grund herauf gelernt. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Das Produzieren hat mir Spaß gemacht. Ich habe es in Deutschland gelernt. Bin dann vom, ich sag jetzt mal, Non-Fictional, also von den Shows in den Film- und Fernsehbereich gewandert oder gewechselt durch eine Firma in München. Die hatte zu der Zeit die Serie Wildbach produziert für die ARD. Das war eine Primetime-Dramashow, die lief über 5 Jahre. Das war super für mich, weil ich sehr viel über Serienproduktion sehr schnell gelernt habe. Und dann habe ich für die dann Filme entwickelt und produziert. Einen zum Beispiel haben wir gemacht für ProSieben, Kreis der Angst mit Katja Flint. Das war mein allererster Film, da war ich, glaube ich, 29. Und ging es auch drunter und drüber, nur weil das mein erster Film war, also von daher. Aber das ich sage jetzt mal, was das Gute ist, ist, dass ich so ein bisschen, was man als Produzent eben auch sein muss, sehr resourceful bin. Also wie sagt man das auf Deutsch, resourceful? Naja, man findet eine Lösung, ja, man muss eine Lösung finden. Oder? Erfinderisch. Ja. Lösungsbezogene Lösungen zu finden.
Lösungsorientiert.
Also, lösungsorientiert ist das Wort, danke. Das ist so ein bisschen ein Talent, was man als Produzent haben muss und das Gott sei Dank habe ich. Und das hat mich dann einfach auch weitergetrieben, um zu sehen, okay, wenn was nicht funktioniert, da gibt es eine Lösung, man kann es fixen. Letztendlich kommt es als Produzent darauf an, ein gutes Projekt zu realisieren, im Budgetrahmen zu bleiben und mit dem Projekt Geld zu machen. Das ist einfach wichtig. Und das waren die 3 Dinge, auf die ich mich fokussiert habe und die haben dann auch nach meinem Wechsel hier nach Amerika mir sehr geholfen, dieser Fokus. Naja, und dann kommst du hier in Amerika an, bist Produzentin in Deutschland und dann denkst du natürlich, naja, es ist alles prima, du weißt ja, wie es funktioniert, alles ist gut. Ja, da hat aber hier in Amerika kein Haar nach mir gekräht. Jeanette, who? Excuse my French, they don't give a shit. Naja, und dann ging es dann von vorne los. Dann musste ich erstmal das Schwimmen im Haifischbecken irgendwie aussuchen. Aber da ist es dann halt eben auch so, dass ich dann versucht habe, naja, wie komme ich denn hier in Hollywood durch?
Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel and in your everyday life. With a Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcard to learn more. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits, which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 80,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Premium Economy round trip to Europe. As an exclusive benefit, you have no foreign transaction fees on international purchases. Get your card now and see the world. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Du hast uns jetzt einmal hier so deine deutsche Berufslebensgeschichte erzählt. Das ist super spannend. Aber die Frage, die sich natürlich anschließt, ist, warum bist du denn überhaupt in die USA? Du hättest ja auch da bleiben können. Du hast gesagt, da Serie lief 5 Jahre. Du warst ja da gemacht. Also du hättest ja einfach in Deutschland eine angenehme Karriere wahrscheinlich haben können. Warum hast du diesen Sprung gewagt, wohin, wo alles größer und wilder und schneller ist, aber dich kein Mensch kennt? Warum hast du das gemacht?
Weil für mich war es so, wenn man den Job eines Produzenten ernst nimmt, dann macht man den da, wo der stattfindet. Und das ist Hollywood. Da kann man mich für verrückt erklären, aber ich finde einfach, als Produzent muss man global operieren. Und das machen ja sehr viele deutsche Produzenten heute auch. Es ist ja mittlerweile ganz anders, als es damals war. Zu der Zeit, als ich in Deutschland war, hast du wenig deutsche Filme international gesehen. Meistens blieben deutschsprachige Filme in Deutschland, wurden in Deutschland realisiert und distributiert. Also du hast die ganz selten, es sei denn, es war Wim Wenders oder Eichinger, mal außerhalb Deutschlands genießen können. Weißt du, das war kein Ding zu der Zeit. Und ich habe halt immer gedacht, naja, praktisch veranlagt, wenn man einen Film produziert, sollte der idealerweise nicht nur von einem Zuschauer in Deutschland gesehen werden, sondern von allen auf der ganzen Welt. Und der einzige Weg, das zu machen, ist, wenn du das Ding auf Englisch produzierst mit amerikanischen Stars. Das heißt, wenn man den Job als Produzent und als Geschichtenerzähler ernst nimmt und möchte, dass die Geschichten weltweit auch gesehen werden können, geht das nur in Hollywood. Zu der Zeit, wir reden jetzt von den 90ern, ja? Also Ende 90er, Anfang 2000. Da gab es das noch nicht, dass die Deutschen... Heute, du schaltest heute Netflix ein und du siehst Filme in jeder Sprache, aus jedem Land, was super ist. Das gab es zu der Zeit nicht. Und ich hatte einfach den Willen und die Determination zu sagen, ich will aber, dass meine Filme von den Menschen weltweit gesehen werden. Und der einzige Weg, das möglich zu machen, ist in Hollywood. Das ist der einzige Platz, wo es zu der Zeit funktioniert hat. Richtig?
Und wie hast du deine Einreiseerlaubnis, also wie hast du überhaupt es geschafft, dass du in Hollywood arbeiten kannst?
Das kann ich dir sagen. Ich habe dann bei dieser Firma gearbeitet in München und meine Sekretärin zu der Zeit hat ein Formular ausgefüllt, was eine Green Card Lottery, was ein Green Card Lottery Formular ist. Und ich habe dann zu ihr gesagt, was machst denn du da? Sagt sie, du, ich bewerbe mich mal für die Green Card hier. Ich sage, ah ja, da gibt es eine Lotterie. Sagt sie, ja. Ich sage, füll mal eins für mich mit aus. Genau so ist das. Der hat das Ding für mich ausgefüllt. Ich habe es unterschrieben. Wir haben es reingeschickt und ich habe sofort beim ersten Mal die Lotterie Green Card gewonnen. Ich gewinne noch nicht mal ein dämliches Los auf der Kirmes und gewinne die Green Card in der Lotterie. Also da habe ich mir dann auch gedacht, ja, der liebe Gott, irgendwie hat der da was in der Planung. Und dann habe ich mit meiner Mutter gesprochen und habe gesagt, Mami, stell dir vor, ich habe die Green Card gewonnen. Und zu der Zeit war ich ja nur in Los Angeles, um meine Writers-Seminars zu machen. Ich habe ja sonst in Los Angeles nichts gemacht. Und die sagt, Mensch, da ist das, ist ja interessant. Also das ist ja mal ein Schicksals, wie sagt sie, das ist ja mal so ein Sign, so ein bisschen. Ne? Was meinst du denn? Ich sag, du, das kann man ja mal ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, komm ich schon wieder nach Hause. So habe ich mir das gedacht. Naja, wenn es nicht klappt, kann man wieder nach Hause. Das ist ja auch kein Ding. Also das muss dann klappen, weil nach Hause kommen bringt ja dann auch nichts. Na gut, dann habe ich einen Koffer gepackt. Meine 11-jährige Tochter, da habe ich dann gesagt, du, wir ziehen nach Hollywood. Erzähl einer 11-Jährigen, wir gehen nach Hollywood. Da höre ich nur, ja, great, klasse. Da treffe ich Leonardo DiCaprio, den sie dann in der Tat getroffen hat, durch Francis mit Ermeline in Malibu am Strand. Und die war super happy. Und hat dann ihren Freunden erzählt, ich habe Leonardo DiCaprio am Wochenende getroffen. Und die haben alle gedacht, ja, Veronique, du hast nicht alle Schüsseln recht in der Birne, haben mir das gar nicht geglaubt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn.
Veronique heißt deine Tochter, oder?
Ja, Veronique, genau.
Nur um das nochmal klarzustellen. Genau, und schau da dann Veronique, die ist einfach so mitgegangen. Ich meine, mit 11 hat man ja auch schon Freundinnen, man hat Schule und so weiter. Aber die hat gesagt, 4000 Kilometer oder mehr, kein Problem.
Ja, weil, guck mal, die Teenagers, die sind doch alle zu der Zeit ja auch heute vielleicht nicht mehr so, alle scharf auf Hollywood. Ich meine, erzählen dem Teenager, wir ziehen nach Los Angeles, where do I sign up, das war dann, was sie dann gesagt hat. Ja, nee, klar, München ist langweilig, wir wohnen hier am Ammersee, super. Da passiert nichts. Let's go. Nur die ist ja auch sehr...
Ist der Ammersee, um das nochmal auch klar zu machen, ist der Ammersee deine Heimat? Weil ich habe jetzt, wenn du auch so über deine Mutter gesprochen hast, das klang eher so nach Ruhrpott oder NRW.
Klar. Also, mein Zuhause in Deutschland ist in Wissersheim. Das ist im Erftstadt-Bereich und direkt 20 Minuten vor Köln. Wunderschöne Gegend, liebe es. Meine ganze Familie ist dort, meine Mutter, meine Schwester, unser Hund. Alle sind dort, meine Freunde. ehemalige RTL-Kollegen, mit denen ich noch in Kontakt bin. Das Rheinland ist, was ich immer noch als mein Zuhause ansehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich jetzt schon fast 25 Jahre hier in Los Angeles wohne, was auch wunderschön ist. Und ich liebe es natürlich auch. Aber nach Hause zu kommen und Zeit im Rheinland zu verbringen, ist einfach immer wieder ein Genuss.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de. Jetzt musst du mir mal ganz kurz helfen, Jeanette. Und zwar 1999 hast du gesagt, ich gehe jetzt mit meiner 11-jährigen Tochter in das Haifischbecken nach Hollywood und verdiene mich da als Produzentin. Und wie ich das weiß von Felix, der auch diese Idee hatte, nicht vor exakt 25 Jahren, sondern ich glaube vor 12 oder so, ist er auch als Journalist nach New York gegangen und hat mir damals immer gesagt, kein Schwanz hat auf ihn dort gewartet. Und er musste sich da durchkämpfen. Wie hast du dich denn da in dem Haifischbecken Hollywood zurechtgekämpft?
Also Felixes Schmerz, dass kein Schwanz auf ihn gewartet hat, kann ich bestätigen. Das war bei mir genauso. So nach dem Motto Jeanette Who, ist klar. Auch als Produzent, wenn man aus Deutschland kommt, da kräht kein Hahn hier nach. Es sei denn, und hier ist der Kicker, du hast eine Nische für dich entwickelt und Hollywood reagiert sehr positiv auf Geld, wie wir alle wissen. Ah. Zu der Zeit, als ich rübergekommen bin, hatte ich ein Screenplay gefunden und das hatte damit zu tun, dass ich ganz kurz für Warner Brothers in Hamburg gearbeitet habe oder mit denen gearbeitet habe und da war ein Screenplay, was mir super gefallen hat und das hieß Timeshare, war geschrieben von Eric Tuckman, den man heute kennt, weil er zum Beispiel Handmaid's Tale, der Creator von Handmaid's Tale ist, das ist eine super tolle Serie, unter anderem. Und dieses Drehbuch war bei Warner und die wollten es nicht machen und ich habe gesagt, Leute, kann ich das optionieren, weil ich finde das Buch geil, das ist eine tolle Geschichte, ich identifiziere mich damit, das ist eine Komödie, die ist super spannend, das ist eine Single-Mutter, damit identifiziere ich mich, die geht in Urlaub mit ihren zwei Kindern und Chaos passiert. Aber super schöne Komödie und ich fand das Drehbuch einfach toll, Warner wollte es nicht machen, zumindest Warner Deutschland nicht. Und dann dachte ich, na gut, dann nehme ich das als erstes Projekt mit nach Hollywood. Und dann habe ich mir überlegt, ich pitch das jetzt mal hier rum, und gehe mal zu den ganzen Studios, was man so macht. Man geht dann zu den Studios und man pitcht. Heutzutage macht man das auch anders, gell? Aber zu der Zeit schickst du einen Fax, bist ganz ballsy, klopfst an die Tür und sagst, hallo Studio Executive, ich bin die annoying Jeanette and you gotta meet me because I'm the best thing after sliced bread. From Germany, who has the best bread. Ja gut, und dann haben die mich so nervig gefunden und haben sie mir dann die Tür aufgemacht und haben gedacht, naja, die Bekloppte aus Deutschland, hören wir uns mal an, was die zu pitchen hat. Ich habe dann auch ein paar Meetings bekommen, weil ich ziemlich nervig bin und super fearless, einfach ohne Angst an die Türen geklopft. Weiß ich auch nicht, ob ich das heute noch machen würde. Aber gut, zu der Zeit war ich, Mitte 30 oder Anfang 30, hin. Und dann habe ich gepitcht und dann habe ich realisiert, ich bin wirklich nicht gut im Pitchen. Wenn ich die Geschichte erzählen muss, wo meine eigene Story, die ich verfilmen will, wenn ich die jemandem erzählen muss, das kommt rüber. Und dann hatte ich auch diesen blöden deutschen Akzent und mein Englisch war nicht so gut. Die haben mich nur angeguckt, so nach dem Motto, how fast can we get her out of the door? Ne, so nach dem Motto, bitte ganz schnell wieder das Meeting beenden. Aber was ich so ein bisschen gesehen habe, ist, dass die auch so nach dem Motto, ja, cute, but no thank you. And we don't really know. And it sounds like a lot of work. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich das einfach für die Deppen hier in Hollywood. Und ich gebe denen jetzt ein Package. Package heißt, die kriegen das Skript. Und die kriegen einen Regisseur und die kriegen den Cast und dann bringe ich irgendwo Geld her, weil ich weiß, wenn du mit Geld nach Hollywood kommst, gehen die Türen wieder auf. Und dann habe ich überlegt, wie mache ich das? Ja, und dann habe ich gedacht, gut, in Deutschland gab es eine super tolle Regisseurin zu der Zeit, das war die Sharon von Vitasheim, die war gerade groß im Rennen mit, wie hieß denn die Komödie, die sie damals gemacht hat? Super geiles Ding. Also groß im Rennen und hatte eine Komödie mit Konstantin gemacht, mir fällt der Name jetzt wieder nicht ein. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt rufe ich einfach die Agentin an und sage, du, ich mache einen Film in Hollywood, ich will die Sharon haben als Regisseurin. Und ja, damals Regisseure wollten auch nach Hollywood, genau wie wir Produzenten nach Hollywood kommen. Sharon sagt, geiles Drehbuch, ich komme. Dann hat die Sharon zugesagt, dass sie Regie machen will. Ich als Produzent, deutsche Produzentin, deutscher Regisseur, Blind Leading the Blind. Wie dem auch sei, ich bin dann zur Konstantin und habe gesagt, ich habe ein tolles Projekt mit der Sharon als Regisseur und ich versuche jetzt das auf Englisch zu drehen und ich brauche euch als Co-Produktionspartner, der mir ein bisschen Geld mitbringt, gell? Damit ich nach Hollywood zurückgehen kann und dann ein bisschen Geld mitbringen kann. Also ich habe das Ding aus Deutschland strukturiert, weil ich sehr schnell realisiert habe, in Hollywood wartet keiner auf mich. Es sei denn, ich bringe denen ein schönes Paket, wo die ganz einfach drauf anspringen können und vielleicht nur ein bisschen Geld reintun und dann ist der Film fertig. Also ganz früh in meiner Karriere habe ich realisiert, Finanzierung ist wirklich wichtig, wenn man hier eine Karriere haben will als Produzent.
Mega.
Also das hat mir so ein bisschen auch das Denken, naja, in eine andere Richtung. Ich habe dann in eine andere Richtung sehr früh gedacht, weil ich ja dann, wie ihr vielleicht wisst, ich bin ja nicht nur Produzent hier, ich bin ja auch Finanzier. Also dieses Investment-Ding ging früh los, schon mit meinem ersten Film. Und dann habe ich mich mit Martin Moskowitz und Bernd Eichinger getroffen. Die fanden das Drehbuch genauso geil wie ich. Die fanden die Cheryl auch super. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt müssen wir aber irgendwie Cast finden. Und dann habe ich gesagt, ja, Cast, was machen wir, was machen wir? Und ich habe mir überlegt, wer wäre denn super und wen kann ich denn kriegen? Und zu der Zeit war zum Beispiel Timothy Dalton, der war nur in der war in James Bond und das war das Einzige, wo er so wirklich super bekannt wurde, ja, der sleeky, hot guy, you know, super polished James Bond Typ. Da habe ich mir gedacht, was machen wir, wenn wir den so als bierbäuchigen Playboy, super irresponsible Single Vater darstellen in meinem Drehbuch, so komplett gegen Typcast, also komplett gegen dem Casten, was er normalerweise macht. Und der Trick war der, dass ich versucht habe, Schauspieler zu finden, die bekannt sind, aber die diese Rollen noch nicht gespielt haben. Und Timothy Dalton, der fand dieses Ding so spannend. Ich habe das natürlich nicht selber hingeschickt. Ich habe dann überlegt, wie kriege ich denn bitte mein Drehbuch zu Timothy Dalton? Und dann gehe ich auf IMDb und habe geguckt, wer ist denn wirklich ein super Casting-Agent? Wer macht denn bitte die ganzen großen Filme im Casting? Und dann habe ich mir so 3-4 Namen rausgeguckt und habe die einfach angerufen und habe gesagt, ich mache diesen Film und ich brauche einen Casting-Agent, weil die Agenten hier kennen mich nicht und der muss bitte dann mein Skript an diese Schauspieler schicken. Und dann habe ich dann Jane Jenkins und Janet Hirshenson getroffen, die haben wahrscheinlich gedacht, diese Deutsche hat nicht alle Tassen im Schrank, aber gut, die kommt und zahlt das 25.000, was damals sehr viel Geld war für mich und auch für die Casting-Regisseure. Aber ich habe gesagt, naja, wir kriegen 25.000 für 2 Rollen, na, das ist ja nicht, das kann man mal machen. Und dann haben die mein Projekt dann auch angenommen. Ich habe denen das Geld, hart erspartes Geld, das musste ich dann selber investieren. Das habe ich denen gegeben, habe gesagt,
ich brauche 2 Rollen. Das war dein eigenes
Geld, ja? Na klar, es war alles mein eigenes Geld. Das ist leider das Ding. Als Produzent investierst du natürlich selber, was das Packaging angeht, und das muss man leider machen. Das ist so deine eigene Investition. Zum Beispiel Drehbuchentwicklung, Rechte, Casting, alles das zahlst du als Produzent selber. Also ich habe dann mein hart Erspartes aus Deutschland genommen, habe das alles wirklich in ein Projekt gesetzt. Es war auch in der Tat so. Ich habe dann selber investiert, ich glaube insgesamt fast 150.000. War dann auch mein alles erspartes Geld. Also wenn dieser Film nicht funktioniert hätte, wäre ich wirklich mit dem Schwanz eingezogen und meiner Tochter zurück nach Wissersheim gegangen. Also anders, und wäre dann bei meiner Mutter wieder eingezogen. Also ich habe wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Ja. Naja, aber ich wusste irgendwie, es ist jetzt oder nie. Und dann habe ich dann die Mädels, Jane und Janet, ich habe denen gesagt, wie wäre es mit Timothy Dalton? Der hat noch nie so eine Rolle gespielt und die fanden die Idee gut. Die haben gesagt, Mensch, gar nicht schlecht, wir rufen da mal an und schauen mal, was die Agenten sagen. Und der fand das Drehbuch toll, der fand die Rolle toll. Und dann habe ich mir natürlich gewünscht, dass ich eine deutsche Schauspielerin für die Rolle der Deutschen, das ist eben eine Deutsche, die aus Deutschland, also aus München nach Amerika fliegt mit ihren 2 Kindern und hier Urlaub macht. Gell? Und dann habe ich mir überlegt, wie wäre es dann mit Nastassja Kinski? Die hat auch schon lange nichts gemacht. Wir lieben die in Deutschland, ist auch eine Deutsche. Und dann habe ich meinen Agenten gesagt, frag doch mal die Nastassja, weil die hat schon länger nichts gemacht. Für die wäre es eine tolle Rolle. Und die fand das Drehbuch auch toll. Und da habe ich also Nastassja Kinski und Timothy Dalton und Sharon von Wietersheim mit dem Geld aus Deutschland von der Konstantin, war natürlich nicht das komplette Budget, war nur teilfinanziert, mit nach Hollywood wieder geschleppt und habe dann hier wieder das Türklingeln angefangen. Und dann ging es darum, dass dann fast meine Option fürs Drehbuch auslief. Da ruft mich also Erik Takmans Agent an und sagt, du hast noch 2 Wochen für die Option. Und wir haben auch schon jemand, der das Drehbuch will. Also wenn du es nicht willst, ist es auch okay für uns. Wir haben jemand, der... Und ich so, wie? Ich habe all mein Geld. Wer? Ja, sie sagen, ja, du kannst es ja verlängern, wenn du es nochmal 30.000 gibst. Und die hatte ich natürlich zu der Zeit nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich ihn gefragt. Ich habe den Agenten tatsächlich gefragt, wer bitte will das Drehbuch haben? Dann hat er mir gesagt, ja, Fox. Ich sage, wie Fox? Wer bei Fox? Haben die mir den Namen gegeben. Das war zu der Zeit Fox Family. Und dann habe ich den Tönnes angerufen, wie man so schön sagt im Rheinland, der Tönnes. Hat gesagt, du, ich habe ein tolles Projekt mit Nastassja Kinski, mit Timothy Dalton, mit Sharon von Wietersheim und ein super günstiges Budget, wo die, ich habe sogar Geld aus Deutschland schon dabei. Und dann hat sich tatsächlich dieser Executive von Fox mit mir getroffen auf einen Drink, weil der dachte, irgendwie hat die nicht alle Tassen im Schrank, aber wir finden das Paket geil und das Drehbuch ist auch gut. Und dann haben die den Film mit mir finanziert. Das heißt, ich habe da eine Co-Produktion gemacht zwischen Fox und Konstantin, eine super süße Komödie finanziert und produziert mit Timeshare. Und Fox Family hat mir damals einen riesenschönen Blumenstrauß geschickt. Das werde ich nie vergessen. Das war nicht das Einzige, was ich wirklich bekommen habe aus dem Film. Weil meine Produzentenfee ging natürlich drauf mit der Investition, die ich gemacht habe. Also ich habe 150 in Produzentenfee bekommen und das hat dann genau das abgedeckt, was ich sowieso schon finanziert hatte.
Naja, aber das macht du hattest man dann so, doch Rechte an den Film oder hast du die abgegeben?
Ja, also habe ich. Nein, Rechte habe ich. Die Rechte habe ich auch immer noch. Die kommen auch jetzt wieder zurück. Tatsächlich habe ich.
Und hast du dann danach noch was verdient an diesen Rechten?
Auf jeden
Fall. Also hat sich der Film für dich gelohnt finanziell, sodass du dann weitermachen konntest?
Der Film hat sich im Nachhinein hat sich der Film für mich gelohnt. Aber in dem ersten Moment ging es ja nur darum, den Film mal zu machen, weil ich musste mich ja hier als Produzent etablieren. Und du etablierst dich nur dann, wenn du natürlich einen Film produzierst. Und diese Co-Produktionserfahrung, diese Finanzierungserfahrung, diese Packaging-Erfahrung, die hat mir extrem geholfen, um zu verstehen, dass das Dealmaking genauso wichtig ist wie die Entwicklung des Stoffes. Und dann habe ich mich einfach auf Dealmaking und Finanzierung so ein bisschen fokussiert, weil ich wusste, wenn ich die Kohle für das Ding nicht zusammenkriege, dann wird das nie was, weil ich bin ganz schlecht im Pitchen. Die Produzenten hier und die Studios warten nicht auf mich. Die wollen was Einfaches haben, wo sie einfach nur den Greenlight-Button pushen können und sagen, wir geben der jetzt ein bisschen Geld, weil die bringt das andere Geld schon mit. Die bringt das Packaging, das heißt das Cast auch mit. Und da können wir jetzt leicht Ja sagen. Und das ist dann genau das, was ich gemacht habe. Ich habe nur wirklich mich auf Packaging und Finanzierung fokussiert und so habe ich dann auch die anderen Filme gemacht. Mein nächster Film, wie gesagt, mit Halle Berry, Timothy Dalton war der erste, aber Halle Berry, Forest Whitaker, die ganzen Filme, die ich danach produziert habe, die wurden alle auch durch mich strukturiert. Also die Finanzierung fand dann auch durch mich statt. Und so habe ich die dann eben an Studios wie Lionsgate und Sony dann lizenziert. Die haben das nicht finanziert, die haben nur eine Lizenz gekauft. Und das ist was anderes, als zu einem Studio zu gehen und zu sagen, bitte finanzier den Film für mich.
Und wir haben natürlich in deiner Bio gelesen, also Timeshare, Nastassja Kinski, Timothy Dalton, das haben wir gerade gehört, dann Jason Statham, Mickey Rourke, Curtis Jackson, 50 Cent, Adrian Brody, Forrest Whitaker und dann stehen dahinter immer die Verleihe Paramount, Sony, Netflix und dann hast du gerade auch erwähnt, Halle Berry. Also Wahnsinn, das ist ja alles so, das sind ja alles Weltstars, die du dann anfangen konntest. Und wir haben heute, wir haben uns natürlich überlegt, Olli und ich, unter welche Frage, wir stellen unsere Podcast-Folgen immer unter so eine Frage, könnten wir dir geben oder könnten wir unserem Gespräch geben als Überschriften? Wir dachten, wir fragen dich mal, wie macht man eigentlich einen Blockbuster? Ja. Ist das eine faire Frage? Ist das überhaupt eine Frage, die man dir stellen kann?
Ja. Den Blockbuster, den planst du, sagen wir so, also Blockbuster, keiner kann einen Blockbuster einfach so, ich sag es mal, vorplanen in dem Sinne, dass man sagt, mein Film wird jetzt 20 Millionen in den Boxoffice generieren und ich werde super reich. So was gibt es nicht. Was aber funktioniert ist, und das ist halt das, was ich mache, die Finanzierung des Films, wenn du die anständig gründlich vorbereitest und die Risiken, die mit einem Film verbunden sind, mitigierst am Anfang, dann machst du Profit. Also es geht nicht darum zu sagen, mache ich einen Blockbuster, weil auch mit einem Blockbuster ist es nicht garantiert, dass du als Produzent oder dein Investor jemals einen Pfennig sehen. Das ist leider so in Hollywood. Aber wenn du die Finanzierung smart strukturierst, indem du Gelder zusammensuchst, die nicht nur von Investoren kommen, also bei mir, bei meinen Finanzierungen ist es so, ich habe Gelder von Investoren, ich habe Gelder von Lizenzpartnern, das sind die Einkäufer, die Sender, die Studios, die Streamers, ich habe Gelder von Incentives, also so wie wir in Deutschland mit der Filmstiftung arbeiten, arbeiten wir in Amerika mit Stiftungen oder Filmoffices, die genau das Gleiche machen. Wir kriegen Geld, das wir nicht zurückzahlen müssen, weil wir in einer Region drehen, wo man uns subventioniert. Diese Gelder kommen mit rein in den Finanzierungsplan. Dann mache ich Dinge wie, ich mache einen Vorverkauf für meine Musikrechte. Dieses Geld brauche ich nicht zurückzahlen. Ich arbeite mit Brands, die mir Sponsorships geben. Dieses Geld brauche ich nicht zurückzahlen. Mein Finanzierungsplan, der hat wirklich nur maximal 35% Investorengelder. Der Rest kommt von Lizenzen und freien Geldern. Und wenn du das so strukturierst, reduzierst du das Risiko von 100% eines Investors, der den Film finanziert, oder eines Studios, das den Film finanziert, auf 30%, was wirklich das Cash Investment ist. Und das ist eine Profitstruktur, die du, bevor du den Film überhaupt released, schon machen kannst. Deswegen werden meine Filme, die Filme finanzieren, ist für mich der Ansatz, der Profit ist für mich der Ansatz, nicht der Blockbuster. Das heißt im Klartext, wenn diese Filme dann in die Kinos gehen, und die sind ja auch in den Kinos gewesen, was die da generieren, ist ganz oft weggefuttert von dem Geld, was man benutzt, um die Campaign für den Film zu machen. Also die ganzen Posters und die Release-Campaigns im Radio und im Fernsehen, das kostet so viel Geld, man nennt das Print and Advertising und P&A, dass das ganz oft die Box-Office-Revenues wegfrisst, weil das so teuer ist, ja. Also Box-Office-Revenues heißt nicht gleichzeitig Erfolg für den Produzenten oder Geld für den Produzenten oder den Investor. Wo wir Geld verdienen, ist mit den Lizenzen. Weil die Lizenzen werden gezahlt, egal ob der Film im Kino erfolgreich ist oder nicht. Das heißt, ich kann ein absolutes Ei produzieren, was nirgendwo Geld verdient und still Geld verdienen, weil meine Lizenzen vorab gezahlt werden. Ich würde das natürlich nicht machen, weil der Einkäufer dann nie wieder zurückkommt und einen Film von mir kauft. Aber der Punkt ist, das Risiko ist mitigiert. Und darum geht's bei mir als Produzent und Filminvestor.
Die Königsdisziplin wäre doch dann eigentlich, liebe Jeanette, dass man beides schafft, oder? Dass man den Film, dass der Profit macht, aber dass er gleichzeitig auch ein Household nehmen wird, oder? Und da ist, glaube ich, auch die Frage, die wir haben, was für Zutaten würdest du einem Film immer geben, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass er ein Blockbuster wird? Also jetzt, wir wissen jetzt, wenn Felix und ich und unseren Podcast verfilmen wollen, wissen wir, wie wir anschreiben, um die Finanzierung hinzubekommen. Aber eine Blockbuster wollen wir jetzt auch noch machen.
Genau. Olli, deine Frage ist super und ich bin ganz happy, dass du das, weil du sagst es nämlich genau, was ist das Rezept? Das Rezept ist ein gutes Skript. Es fängt alles mit einem guten Skript an. Es muss ein kommerzielles Skript sein, in einer Form, dass es nicht nur in Deutschland funktioniert, nicht nur in Amerika funktioniert, sondern global funktioniert. Genres wie Action, Thriller, Comedy, Elevated Horror. Diese Genres, die auf der ganzen Welt funktionieren, weil Menschen auf der ganzen Welt eben diese Sachen mögen und sich das anschauen, ist absolut Nummer eins. Was mache ich, welches Skript suche ich und was ist die Story? Das heißt, das Genre ist wichtig, aber auch die Story ist wichtig. Das heißt, wenn du dir heute ein Skript anschaust, ein Drehbuch liest, was 120 Seiten hat, und du liest etwas, das dich an andere Filme, die du schon gesehen hast, erinnerst, kannst du das Ding gleich in den Mülleimer schmeißen. Weil heutzutage ist nämlich wichtig, etwas zu machen, was zwar in dem Genrebereich liegt, aber dennoch was Neues hast, was Interessantes. Da ist ein bisschen was juicy, eine neue Perspektive, eine neue Agenda. Wie ist die Geschichte anders erzählt in dem Genre, was ich schon kenne? Und das ist genau der Punkt. Die Skripts heute müssen anders sein. The good guy is no longer just the good guy. Das heißt, der Gute, unser guter Held ist nicht nur ein guter Held. Der macht auch beschissene Entscheidungen, die ihn absolut in das heiße Wasser führen, was wichtig ist. Mhm. Die Charaktere heute sind sehr gemischt. Der Gute ist auch schlecht. Der Schlechte ist auch gut. Das heißt, die Filme sind viel interessanter geworden, weil die Charaktere in den Filmen interessanter geworden sind. Das heißt, heutzutage geht es darum, Geschichten zu erzählen, die nicht nur gut oder böse sind, die nicht nur einen A- und B-Plot haben, sondern die auch andere Plots haben, die intertwisted, also die richtig zusammengemischt werden mit dem, was passiert, was es für den Zuschauer zu einem angehobenen Konzept realisieren lässt. Also der Zuschauer heutzutage ist so trainiert, dass du dem nicht irgend so ein blödes One-Dimensional-Skript mehr vorlegen kannst. Du musst ihm eine Story vorlegen, die auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Und die Ebenen sind die Charaktere, die gemischt sind, die Fehler machen, die nicht perfekt sind, wo der Böse auch einen guten Grund hat, warum er was Böses macht. Breaking Bad hat das eingeführt zum ersten Mal, als wir gesehen haben, dass der arme Familienvater zum Super Drug Lord wird, aus einem guten Grund, weil er seine Familie beschützen will, ja? Wir vergeben dem sogar, dass er umhergeht und Leute umbringt. Er macht es ja aus einem guten Grund. Der Punkt ist, die Story ist das Allerwichtigste. Das ist das erste Rezept. Das zweite ist, einer in einer Leading Role, ein Cast in einer Leading Role muss jemand sein, den wir kennen. Das muss ein A-Level, A-minus Cast-Level sein, das wir auf der ganzen Welt kennen. Das heißt, wir müssen da das Geld ausgeben. Das heißt im Klartext, wenn ich einen Film finanziere, geht sehr viel Geld auf Cast, weil das mein Verkaufselement ist zusammen mit dem Skript. Cast ist wichtig in einer Rolle. Die zweite Rolle kann jemand sein, den wir einfach super finden, der sehr talentiert ist, den wir vielleicht sogar im Markt einführen, den man noch nicht kennt. Das können wir alles machen. Aber one of the lead actors has to be an A-level person. Also da gebe ich dann auch Geld aus für den einen Cast. Also zweites Element ist Cast, den man weltweit kennt. Nur für eine Rolle. Für eine Rolle, die im Lead ist. Nicht irgendeine Cameo-Nummer, das bringt auch nichts. Das dritte Element und das allerwichtigste Element ist die Finanzierung. Und die Finanzierungsstruktur muss balanciert sein. Da müssen Vorverkäufe stattfinden zu Lizenzeinkäufern, die mir sagen, aufgrund des Skripts, was die gut finden, und des Cast, was die gut finden, vielleicht sogar der Regisseur, der auch eine Rolle spielt. Ein Regisseur, der Erfahrung hat, ist wichtig. Es muss aber nicht Spielberg sein. Es muss einfach nur jemand sein, der uns einen guten Film liefert. Also ein First-Timer ist da ein bisschen schwierig. Aber ein Regisseur, der Erfahrung hat, Cast, den wir kennen, eine Story, die gut ist, damit gehe ich dann zu meinen Einkäufern. Das sind dann die Studios, die Networks, die Streamers und sage, ich habe ein geiles Skript mit einem geilen Package hier. Wollt ihr mir da eine Lizenz vorkaufen? Also ein Pre-Sale nennt man sowas. Das heißt, aufgrund des Skripts und des Talents machen die einen Vorverkauf. Und dieser Vorverkauf oder Voreinkauf für die, signalisiert mir, ist dieses Projekt etwas, was die Leute wollen? Wollen die Einkäufer das? Wenn ich überhaupt keine Lizenzen vorverkaufen kann, was sagt mir das? Dass ich an einem Projekt arbeite, das keiner will. Warum soll ich das produzieren? Also produziere ich es nicht und werde schon gar nicht mein eigenes Geld oder das Geld meiner Investoren da reinstecken. Das heißt, Vorverkäufe sind für mich wichtig, nicht nur, weil sie mir Geld bringen, sondern weil sie mir ein Signal senden, ob der Markt in diesem Moment meinen Film so gut findet, wie ich den finde. Ich kann ja komplett daneben liegen. Ist ja auch möglich. Ist auch schon vorgekommen, dass ich einen Film oder den anderen Film auf Eis legen musste, weil ich die Einzige war, die super excited ist und alle anderen sagen, da gehe ich mit ins Bett und schlaf ein. Also da muss man dann mit Vorverkäufen wirklich diszipliniert sein und sagen, naja, so ein, zwei, drei Vorverkäufe zu Einkäufern in Deutschland, England, Frankreich müsste ich schon machen, um zu sehen, ob der europäische Markt reagiert. Der europäische Markt ist für uns in Hollywood extremst wichtig, weil das meiste Geld, das wir in Hollywood verdienen, kommt nicht aus Hollywood, das kommt aus dem Ausland. Das ist nämlich das andere Denken. Das heißt, wenn die Ausländer, wenn die Europäer speziell mein Projekt nicht gut finden, dann wird das nichts. Das wird auch nicht verkauft. Das kann ich dann auf Eis legen. Diese Vorverkäufe sind wichtig.
Ich dachte immer, die Amerikaner gehen ins Kino und spielen diese Wahnsinns-Box-Office-Summen ein.
Das stimmt, aber dieses Box-Office geht ja nicht an uns als Produzent und nicht an den Investor. Das geht an das Studio, das den Film released. Weil die kaufen ja die Lizenz für die USA Und die behalten
und dann später
natürlich,
vermarktet.
Genau. Und die vermarkten das in den USA und die haben dann das Boxoffice. Und die behalten das. Nur, sagen wir mal so, ab einem gewissen Punkt teilen die das mit uns. Das wird jetzt zu speziell finanztechnisch und super langweilig für den Zuhörer. Aber der Punkt ist, es ist einfacher, ganz ehrlich gesagt, für einen Produzent, den Markt, vor allen Dingen für einen europäischen Produzent wie mir, ich komme ja von da, ich kenne ja die deutschen Pappnasen, ich weiß ja, was die wollen. Ich meine das jetzt ganz lieb, das sind alles liebe Einkäufer, ich liebe sie alle. Aber ich weiß natürlich, was sie wollen, weil ich von da bin. Und wenn ich dann hingehe und ProSieben was anbiete, RTL, Netflix Deutschland, Amazon Deutschland, die ganzen, ein Konstantin, die Konstantin hat übrigens die meisten meiner Filme gekauft. Wenn du weißt, was die wollen, gehst du natürlich mit einem Projekt zu genau den Einkäufern wieder. Und die kennen dich natürlich auch und wissen, aha, Jeanette kommt mit dem nächsten Ding um die Ecke. Manchmal ist da was Gutes dabei. Schauen wir mal, was sie diesmal hat. Dann kaufst du, da bist du natürlich in der guten Ecke. Du brauchst aber dieses Feedback, um zu sehen, ob du da was hast. Jetzt reden wir kurz über den US-Markt. Es ist extrem schwierig, da bin ich jetzt ganz ehrlich mit euch, einen Vorverkauf in den USA zu realisieren. Ich habe das nur ein einziges Mal geschafft von 50 Projekten, über 50 Projekte, die ich realisiert habe, habe ich nur ein einziges Mal an Sony einen Vorverkauf gemacht und das war das Experiment. Und das war nur darauf basierend, dass es das Experiment war, basierend auf dem deutschen Experiment, was in Deutschland den Academy Award Nomination bekommen hat. Da wusste Sony, was die kaufen. Die fanden mein Drehbuch geil. Die fanden natürlich Adrian Brody und Forest Whitaker geil. Die fanden den Regisseur super. Das war ein super, Paul Schering ist ein super etablierter Regisseur in Amerika. Dann haben die gesagt, okay, wir wollen das Ding vorkaufen, bevor irgendjemand anders das wegnimmt. Da hatte ich natürlich einen kleinen Vorteil, weil es den Film schon gab und der schon mal gemacht wurde, auch von einem deutschen Produzent. Und ich kam dann um die Ecke auch als deutscher Produzent. Das heißt, Sony hat sich da wohlgefühlt zu sagen, wir kaufen das Ding jetzt vor. Alle anderen Male muss ich den Film fertig machen mit der Finanzierungsstruktur, die ich hier beschrieben habe, mit den Vorverkäufen, mit den Investorengeldern, mit den freien Geldern über die Subventionen und habe den dann fertig gemacht, habe den dann auf kein Filmfestival, American Film Fest, auf den ganzen Festivals, die wir so kennen, gescreent, nachdem er fertig war. Und da haben dann erst die Studios gekauft. Also wenn wir Deals sehen mit Lionsgate oder Paramount oder wen auch immer, das sind alles Verkäufe, die stattfinden, nachdem der Film fertig war.
Wow,
und nur
wow.
Darauf bezog, dass der Film fertig war und dass er gut war. Ne? Wenn der Film jetzt Mist gewesen wäre, sage ich euch ganz ehrlich, hätten die den auch nicht gekauft.
Olli, ich muss die ganze Zeit denken an unsere Freunde von Uppercut, Thorsten und Louis, die es gerade geschafft haben, einen kleinen Pandemie-Kammerspielfilm nach Hollywood zu verkaufen und jetzt tatsächlich von Lionsgate vertrieben werden und jetzt im Januar hier, also rund um das Release unseres Podcasts herum in Deutschland Premiere haben, in den Cinestar-Kinos. Jeanette, du nix, du kennst die Geschichte. Wir hatten sie hier im Podcast vor nicht allzu langer Zeit und es ist eine meiner absoluten Lieblings-XXL-Folgen. Wie macht man einfach mal einen Hollywood-Film ohne Erfahrung, ohne Connections, genau. Einfach nur, weil man in der Pandemie ein crazy Projekt gemacht hat und dann im Filmfestival in Deutschland von Amerikanern angesprochen wird. Du kennst die Geschichte.
Ich kenne die Geschichte in der folgenden Weise. Was das Schöne ist, und das sage ich euch jetzt, weil zu der Zeit, als ich diese Filme gemacht habe, war der Markt komplett anders. Was wir heute sehen, und das ist wunderschön, ist, dass die Welt so offen ist, dass Filme aus Deutschland in Deutsch von Hulu America, Apple TV, Netflix America gekauft werden, weil diese Filme einfach gut sind. Die sind einfach gut. Und die Leute, denen ist es völlig wurscht, in welcher Sprache die gemacht worden sind, weil die Story ist einfach klasse. Und da muss man einfach sagen, Produzenten, die richtig gute Geschichtenerzähler sind, brechen so durch auf einem Weltniveau. Das ist aber nur heute möglich. Das war in den 90ern nicht möglich, als ich meine kleinen Fingerchen in Deutschland versucht habe abzugreifen beim Türenklinken. Das gab es zu der Zeit nicht. Heute ist es super geil zu sagen, ich bin in Spanien,
wieso?
Ich bin in Frankreich,
wieso?
Ich bin in Deutschland, weil Geschichten, in welcher Sprache auch immer, wenn die gut sind, auf der ganzen Welt angeschaut werden. Das gab es damals nicht. Überleg mal, wenn ich in 2000
wegen
zu HBO gegangen wäre.
Ist das?
Genau, wegen Streaming. Weil einfach das Publikum sagt, wir haben ja keinen Zugang zu diesen Filmen vorher gehabt. Es gab ja keine
also
deutschen Filme.
Also man kann auch sagen,
HBO.
Hollywood ist wesentlich weniger provinziell als früher. Und
ganz genau, die waren super provinziell. Total provinziell. Jeder Schauspieler, und Ralf Möller weiß das auch gut, der nach Amerika kam und hatte auch nur einen dämlichen deutschen Akzent, hatte es extrem schwierig, gecastet zu werden. Kannst du dir vorstellen, was mit einem deutschen Language-Movie passiert? Ja, da kommst du gar nirgendwo an zu der Zeit. Heute ist das alles, die Türen sind offen. Die Leute wollen Diversification, die wollen Leute mit Akzenten, die wollen Filme in anderen Sprachen, die wollen Serien in anderen Sprachen, die wollen kulturelle Mixtures of everything. Du musst dir vorstellen, mit einem deutschen Projekt, du siehst es ja auch, wie erfolgreich die deutschen Serien in Amerika sind, ja? Was habe ich mir gerade angeguckt, was super geil war mit Heike Makatsch? Fand ich so toll, die Serie, wie hieß das Ding? Where is Wanda oder sowas? Kennt ihr die Serie? Das Mädel Wanda ist entführt worden.
Wäre das so eine Sache?
Super erfolgreich, sag ich.
Ich muss jetzt gestehen, ich habe kurz gegoogelt. Where is Wanda? Ja, du hast vollkommen recht.
Genau.
Where is Wanda? 2024 rausgekommen mit Heike Makatsch und vielleicht mal wieder einen Grund, bei Heike Makatsch zu fragen, ob sie zu Wunderbar Together kommt. Das haben wir nämlich bisher nicht hingekriegt.
Sie should. Hier ist der Punkt mit dem Ding. Du schaust dir die Serie an. Ich als Deutsche, die in Amerika lebt, sehe natürlich den ganzen deutschen Humor. Ich sehe das, ich finde das toll. Jetzt überleg dir als Amerikaner, du kennst das nicht. Du kennst so ein kleines Kaff in Deutschland nicht. Du weißt nicht, was für ein Sinn. Die Deutschen haben ja einen sehr skurrilen Humor, ja. Du schaust dir das an und in Seconds hast du einen Einsprung in die deutsche Kultur, den deutschen Humor, wie die deutschen Schauspieler funktionieren. Und die finden das total spannend. Und deswegen ist diese Serie auch super spannend hier für Amerikaner, weil die sagen, what are they doing? Well, those Germans are crazy. They put cameras in these neighbors' homes and this husband is just weird and this wife is totally crazy. Ne, so geht's los. Und dann schauen die sich das an. Die finden das super spannend, nicht nur, weil die Story geil ist, sondern einfach, weil die ein Fenster in eine andere Kultur öffnen können. Und das funktioniert mit den Serien aus Dänemark. Das funktioniert mit den englischen Serien, hat sowieso schon lange funktioniert. Es funktioniert mit italienischen, die ganzen Latin American. Du guckst dir die Geschichten an, wie die erzählt werden, und du kriegst sofort ein Kulturfenster geöffnet, was noch eine ganz andere, ich sag jetzt mal, Genussfunktion hat für den internationalen, nicht nur amerikanischen, aber internationalen Zuschauer. Und das funktioniert im Moment super.
Was haben wir für ein Glück, dass wir heute Professor, will ich schon sagen, Milio im Podcast haben. Ich fühle mich hier wirklich wie in so einer Einführungsvorlesung. Höre einfach nur gebannt zu. Und Olli, ich habe jetzt gerade auch noch gelesen, das ist tatsächlich Where's Wanda, die allererste Apple TV Plus, heißt glaube ich korrekt, Produktion in Deutschland. Olli, jetzt bist du dran. Wolltest nur kurz einwerfen.
Ja, ich wollte fragen, welches Drehbuch oder welchen deutschen Film würdest du denn gerne in Amerika mal vermarkten?
Ja,
so eine richtige Wunderbar-Together-Frage.
Ja, das Problem ist, dass ich nicht in Deutschland bin und da ja gar nicht weiß, was da im Moment läuft, ja. Was ich dir nur sagen kann, ist, die Serien, die ich hier sehe, Der Schwarm, Wanda, da war noch eine andere mit Arthur's Law, haben die das hier genannt, auch so eine typisch deutsche Komödie, wo du sagst, ja, ich finde es super lustig. Ich weiß nicht, ob die Amerikaner das lustig finden. Die fanden es auch lustig. So ganz typische Sachen, die einfach gute Storys sind. Eine gute Story verkauft sich auf der ganzen Welt. Und wenn du das Glück hast, dass du dann auch noch ein Kulturfenster aufmachen kannst, ist das geil. Das muss ich echt überlegen. Naja, es gibt ein paar tolle Firmen natürlich, wie Konstantin, die tolle Sachen machen. Wiedemann und Berg machen tolle Sachen, X-Filme. Also da gibt es tolle Produktionsfirmen, die einfach super tolle Sachen machen und natürlich ihren Weg nach Hollywood finden. Ich meine, man muss denen das nicht vorschreiben. Die haben das super drauf auch schon.
Glaubst du denn, dass unser kleiner Podcast Hollywood-Movie hier, den wir begleitet haben, Uppercut, glaubst du, dass das ein Blockbuster werden kann?
Habe ihn leider nicht gesehen, muss ich jetzt gestehen. Muss ich mir anschauen. Schaue ich mir aber sofort an, weil jetzt bin ich spannend. Der Grund, warum ich meine, dass ich die Geschichte in der Form, das Konzept kenne, ist, weil ich sehe hier in Amerika, welche deutsche Produkte hier durchkommen. Ich sehe ja nur, was hier ankommt, weil ich ja nicht in Deutschland bin. Ich weiß ja gar nicht, was da gemacht wird. Und die kleineren Sachen wie jetzt Academy Award Nomination und solche Sachen, das kriege ich ja erst mit, wenn wir hier, ich bin ja in der Producers Guild of America, wenn wir da wählen, wir dürfen ja da mitwählen, ne? Dann sehe ich erst, was kommt. Das ist leider schade, weil ich bin dann immer so am zweiten Gleis so ein bisschen. Aber wenn das dann hier ankommt, sehe ich natürlich, was ankommt und kann mir dann auch vorstellen, warum es gut ankommt.
Auf Ollis Frage nochmal zurück, Hollywood versus Babelsberg oder versus Deutschland. In Deutschland gibt es ja die Filmförderung.
Mhm.
In den USA, hast du gesagt, gibt es so Förderungen von Locations, also dass Florida dann sagt, wir zahlen dir Summe X, damit du das in Florida drehst und nicht in Kalifornien. Aber es gibt ja sowas wie die Filmförderung, gibt es ja nicht. Und diese Filmförderung ist ja, steht ja auch immer wieder in der Kritik, dass sie eben so bestimmte Sachen nur fördert. Und dieser, um jetzt noch einmal Uppercut anzusprechen, unser kleiner Held hier, den wir begleitet haben, der hat keine Filmförderung. Und die Filmemacher haben uns auch gesagt, das kommt auch nicht so gut an in Deutschland, wenn du keine Filmförderung hast. Ist das was, was du bestätigen kannst, dass dieses deutsche System da im Vergleich zu dem amerikanischen vielleicht auch so eine Ecke eingefahren ist, weil man halt doch immer aus Bayern und Baden-Württemberg und wie sie alle heißen, schön seine Filmförderung abgreift und eigentlich gar nicht all das machen muss, was du gerade so aufgelistet hast, was einen richtig erfolgreichen Film ausmacht. Also macht uns Deutsche die Filmförderung eigentlich zu bequem?
Also sag mal so, es ist natürlich hilfreich für den deutschen Produzenten und den Produzentenmarkt eine Förderung zu bekommen, insbesondere für Filme, die deutschsprachig sind, die natürlich unter Umständen schwieriger zu machen werden mit einer internationalen Finanzierung. Also wenn man einen deutschen Film international finanzieren muss, das ist schon härter. Also da ist man schon ganz gut dran, wenn die Förderung das finanziert. Nun müssen wir aber auch mal auf die andere Seite schauen, wo die eben nicht finanzieren, Nummer eins. Wo die nicht finanzieren, das hat oft damit zu tun, dass der Film selber dann auch in Deutschland keinen Lizenzpartner gefunden hat. Weil die Förderung ja nur dann stattfinden kann, wenn du auch einen Lizenzpartner hast. Das heißt, du wirst nur dann gefördert, wenn irgendeiner einen Sender oder einen Streamer oder ein Studio die deutschen Rechte kauft. Das heißt, schon ich ja weiß gesagt es nicht, hat. Was. Mhm. Genau. Und es ist so ein bisschen Chicken and Egg, sage ich jetzt mal, weil ich kann ja schlecht was an den Sender verkaufen, was ich gar nicht weiß, ob es überhaupt funktioniert, überhaupt gemacht wird, ja. Also das ist schon schwierig, denke ich mal, so als Produzent, aber irgendwie kriegen die Produzenten das immer hin. Ich finde, dass der deutsche Produzent an sich nicht von der Förderung stoppen lassen sollte. Ich finde nicht, dass die Förderung haben oder nicht haben ein Qualitätssiegel darstellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es toll, dass die Förderung so etwas macht, weil einige der geförderten Projekte natürlich dann auch den Oscar gewinnen. Das haben wir alles gesehen. Das funktioniert auch. Inwiefern die Geld verdienen, weiß ich nicht, kann nichts zu sagen. Aber es ist ja auch toll, wenn man als Produzent einen Oscar hat und wenn ein deutscher Film den Oscar gewinnt und der dann auch gefördert wurde, was eine tolle Sache ist und das hat auch sehr oft funktioniert. Ich finde aber, dass ein Produzent, der keine Förderung kriegt, jetzt nicht denken soll, ja, mein Film muss irgendwie Second Quality sein oder sowas, weil die Förderung die nicht kriegt. Ich habe einiges an die Förderung geschickt und bin nicht durchgekommen. Also, hello. Ja, also ich hatte denen in Entwicklung geschickt von der Serie. Total deutsches Thema, wollte Entwicklungsgelder haben, da haben die gesagt, no thank you, but no thank you. Ja, guess what, die Serie wird jetzt realisiert, ihr werdet bald davon hören, von einem deutschen Sender. So, auch ohne Förderung funktioniert's. Der Punkt ist aber der, man soll als Produzent sich nicht absolut drauf verlassen. Aber es ist ja nicht.
Und das hast du, ganz kurz, das hast du eingefädelt?
Ja, ich hab's damals, ich wollte Entwicklungsgeld haben, ich habe die Serie selber geschrieben. Ach so, Ich hatte irgendwie, war ich inspiriert, habe diese Serie geschrieben, habe das Treatment geschrieben und wollte eben Förderung haben, um die Serie weiterzuentwickeln. Das war also Entwicklungsförderung. Und dann haben die mir gesagt, no, thank you. Das haben sie mir nicht gegeben. Ist auch in Ordnung, man kann ja, ne, ein bisschen Geschmäcker und so, ne, ist ja okay. Haben wir kein Ding mit. Aber ich habe natürlich nicht aufgegeben und jetzt wird es gemacht. Trotzdem. Sehr gut. Wahrscheinlich auch mit der Produktionsförderung.
Das heißt, du schreibst auch Drehbücher.
Wenn ich Bock drauf habe, ja.
Das war mir jetzt auch nicht klar. Das stand jetzt auch nicht in deiner Biografie.
Ja, und ich habe gelesen in Jeanettes Bio. Okay. Jeanette hat auch nicht nur Drehbücher, sondern Jeanette hat auch geschrieben Entertainment Finance Today. Einen umfassenden Leitfaden zur Finanzierung, Produktion und Distribution von Film- und Fernsehprojekten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir eine Kurzversion oder die zusammengedampfte Version von diesem Buch jetzt gerade bekommen haben. Ich fand es wahnsinnig spannend, das mal so von dir aus erster Hand zu hören, wie das einfach funktioniert. Und du hast sehr, sehr viel über Geld gesprochen. Und natürlich wollen wir wissen, die klassischen Fragen in so einem Gespräch sind ja immer auch nach Superlativen. In welchem Film hast du am meisten Geld versenkt? Und aus welchem Film hast du am meisten Geld mitgenommen?
Mhm, kann ich dir sagen. Also, ich wollte noch mal ganz kurz zur Förderung zurückkommen, weil da gibt's ein zweites Ding mit der Förderung, was mit uns in Hollywood zu tun hat. wenn wir nach Deutschland kommen, um da zu drehen, das heißt, wir Deutsche einstellen, den deutschen Markt aktivieren, bei Bavaria, Babelsberg und so weiter drehen, kriegen wir ja auch Förderung von Hollywood. Ne? Also wir Hollywood kriegen Förderung aus Deutschland. Das Gute daran ist, dass wir den Markt in Deutschland erweitern mit einem Hollywood-Projekt. Das heißt, wir mischen so ein bisschen die Seelen und sagen wir, die Experience. Und wir als Hollywood gehen ja nur dahin, wo man sagt, okay, da gibt es ein bisschen Geld, was wir umsonst kriegen. Und Deutschland ist natürlich da ganz oben auf der Liste, weil du kannst da eine gute, starke Förderung bekommen als amerikanischer Produzent, wenn du nach Deutschland kommst. Also das sind zwei Sachen, die man hier bedenken muss. Die Förderung bringt Hollywood nach Deutschland, was super ist. Die Förderung unterstützt deutsche Filmemacher, die vielleicht sonst Schwierigkeiten hätten, ihren Film zu machen, was auch wichtig ist. Und wenn die Förderung mal Nein sagt, muss der deutsche Produzent oder der Produzent, auch der amerikanische Produzent, wird, die sagen dann amerikanische Produzenten auch Nein, jetzt nicht denken, der Film hat keinen Wert in Deutschland. Das sind die drei Sachen, die ich einfach mal ganz, ja, okay, ganz klar hier
wieder. Das heißt also, nur um nochmal zu verstehen, wenn Tom Cruise in Berlin von einem Hochhaus hängt, weil er Mission Impossible 58 dreht, dann hat er dafür Geld bekommen.
Genau, vom deutschen Steuerzahler.
Krass,
aber
wusste ich nicht.
Die deutsche Förderung ist ja rückzahlbar zum Teil, was im Übrigen in Amerika nicht der Fall ist. Das ist das Schöne am System in Deutschland, dass wenn du Geld verdienst mit dem Film, du musst den Deutschen dann auch das Geld wiedergeben, gell? Du kannst nicht einfach drauf sitzen bleiben. Das passiert natürlich in Amerika nicht. Hier kriegen wir das Geld und wir zahlen es nicht zurück. Das ist was anderes, was aber auch okay ist, weil wir kriegen Geld von einer Region, wo die Industrie nicht wirklich aktiv ist und wir helfen da mit Arbeitsplätzen und so. Das ist eine andere Geschichte.
Jetzt aber zu deinem Bust und Boom und eigenem Blockbuster.
Ja, genau.
Wo hast du am meisten versenkt, wo hast du am meisten verdient?
Genau. Also das Buch, was ich geschrieben habe, Entertainment Finance Today, ist tatsächlich darauf zurückzuführen, dass man natürlich nicht immer alles prima macht, sondern auch mal Dinge in den Sand setzt. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, wie man was in den Sand setzt und wie man was gut hinkriegt, wurde dann kondensiert eben in diesem Buch. Also Fehler, die ich gemacht habe, ist, dass ich eben Filme produziert habe, die nicht die Vorverkäufe hatten. Ja, ich habe dann meinen sturen Kopf durchgesetzt und habe gesagt, ich mache jetzt den Film einfach mal, scheißegal. Und das war einfach eine schlechte Entscheidung. Das spezielle Beispiel, was ich jetzt anbringen möchte, ist zum Beispiel der Film mit Halle Berry. Meine Produzentenfee in dem Film wäre 500.000 gewesen. Das wäre sehr schön, ja. Das Problem an dem Film war, dass der Regisseur von mir gefeuert wurde, 3 Wochen bevor wir mit dem Drehstart angefangen haben. Und der Punkt war, dass der Regisseur das Drehbuch umgeschrieben hat, das umgeschriebene Drehbuch an Halle Berry geschickt hat und Halle Berry mich anrief und gesagt hat, das Drehbuch mache ich nicht. Und ich so, was für ein Drehbuch? Wie umgeschrieben? Autsch. Und warum? Dann lese ich das Buch, dann wurde aus meinem Action-Thriller mit Halle Berry im Bikini auf einer Yacht, die sinkt, wo Menschen ganz bald von weißen Haien gefressen werden, also Ticking Clock Style, aus dem Skript wurde ein, wir gehen auf eine Insel und wir haben eine Konversation ums Inselfeuer-Version. Ganz übel. Ganz übel, kann man sich gar nicht vorstellen. Und du musst dir auch vorstellen, dass die deutschen Einkäufer, inklusive Konstantin, natürlich einen Action-Thriller gekauft haben. Die haben kein Drama gekauft, wo man auf einer Insel sein Lebenspurpose diskutiert. Und der Regisseur wollte natürlich einen Film machen, der so ein bisschen ihn besser darstellen, und das ist auch okay, kann ich ja verstehen, ne, ist in Ordnung. However, genau, der wurde über Nacht zum Intellektuellen. Ich hatte ihn aber engagiert aufgrund des Skripts, das wir entwickelt haben, das wir umgeschrieben haben, das ich an meine Verkäufer verkauft habe, wo ich Halle Berry mit attachiert habe, und das ist das Skript, das er drehen musste. Dann bin ich also nach Los Angeles Stunden nach Cape Town geflogen, habe mich mit dem Tünnis hingesetzt und habe gesagt, willst du, bestehst du darauf, dass wir dein Drehbuch drehen? Weil wenn wir dein Drehbuch drehen müssen, gibt's keinen Film. Und sorry, aber dann muss ich dich leider feuern. Und der hat dann gesagt, ja, ich bin ja, ne, hier, Hollywood und Man und so, kommt die kleine Jeanette daher. Was will denn die überhaupt? Und die muss ja den Film drehen und die kann ja sowieso jetzt nichts machen, weil wir drehen in 2 Wochen. Ja, da hat der gute Mann nicht mit der sturen Jeanette gerechnet und habe ich gedacht, okay, then I will fire your ass and find another one. Dann habe ich den Typen in meiner Rage gefeuert und dann hat mich natürlich sofort meine Partner angerufen und haben gesagt, ja, was machst du denn? Du feuerst den Regisseur. Ja, wir finden jemand anders. Ja, wie, wir finden jemand anders? Wen finden wir denn jetzt? Ja, das war natürlich die Frage, wen finden wir jetzt? Und ich musste jetzt jemanden finden, der A, kommerziell ist, B, Erfahrung hatte mit Filmen, die auf dem Wasser stattfinden. Und wenn ihr irgendwas über Filmen auf dem Wasser wisst, dann wisst ihr, dass es extrem schwierig ist, die zu drehen. Das heißt, ich habe dann wieder auf IMDb, ja, habe dann geguckt, welcher Regisseur hat viele Filme auf dem Wasser gedreht. Da kam dann John Stockwell, Into the Blue, Blue Crush. Zwei Filme auf dem Wasser, meiner wäre der dritte gewesen. Ich habe also den Agent angerufen und habe gesagt, ich bin ja in Kapstadt, wir haben Halle Berry auf einem tollen Filmprojekt und wir würden gerne John Stockwell hiren, er müsste aber dann doch in 2 Tagen auf den Flieger und herkommen. Stell dir vor, der hat das gemacht. Der ist tatsächlich auf den Flieger gekommen, ich habe den geheiert. Natürlich wurde durch diesen Tumult der Dreh verschoben und da habe ich dann meine Kohle verloren. Also letztendlich habe ich den Film gemacht, quasi umsonst, habe den aber dann letztendlich dann, sagen wir so, der wurde sehr gut lizenziert. Nur das Problem war, das Geld kam natürlich bei mir als Produzent nicht an. Und dadurch, dass alles so verschoben wurde, gab es natürlich Probleme, ist normal. Wir mussten einige Einkäufer ersetzen, weil das Delivery Date, also die Ablieferung, das Ablieferungsdatum sich verschoben hatte. Also es war alles sehr kompliziert. Ich würde nicht sagen, dass der Film an sich kein Erfolg war, aber der war sicherlich nicht erfolgreich für mich und meine Investoren. So, das war natürlich etwas, aber der Punkt war der.
Wirtschaftlich erfolgreich.
Wirtschaftlich erfolgreich für Produzenten und Investoren eher weniger. Wirtschaftlich erfolgreich für die Lizenznehmer wahrscheinlich schon.
Ja. Auf Wikipedia, Olli, habe ich, oder Jeanette auch, ich habe gerade parallel Wikipedia aufgemacht, da steht Budget 25 Millionen, Box Office 1,1 Millionen. Und dann steht da on Rotten Tomatoes, the film has a rare approval rating of 0%. Das tut natürlich weh, sowas zu lesen.
Ja, sagen wir mal so, meine Filme, ganz ehrlich, wirst du nicht hochwertig auf Rotten Tomatoes geratet sehen, weil das sind ganz einfach nur kommerzielle, ja, Popcorn-Filme halt, ne? Rotten Tomatoes ist super bekannt, sage ich jetzt ganz ehrlich, für Filme, die award-winning caliber sind, die so ein bisschen edgy sind, es ist jetzt nicht wirklich das Rating für kommerzielle Sachen. Kommerzielle Sachen, Rotten Tomatoes, die mögen kommerzielle Sachen nicht wirklich. Also wenn ich ein gutes Rating auf Rotten Tomatoes habe, weiß ich, dass ich mit dem Film kein Geld verdienen werde. Es ist einfach so. Wenn ich mein kommerzieller Gewinn hat damit zu tun, wie verkaufe ich diesen Film an meine Einkäufer. Das heißt, meine Lizenzoren sind die, die mir das Geld verdienen. Wenn ich eine Lizenz aus Deutschland kriege für einen Film, der 25 Millionen ist und Deutschland zahlt mir 3 Millionen, happy. Wenn Frankreich mir noch 2 Millionen gibt, happy. Das Geld, was ich verdiene, kommt über die Lizenzen rein. Und die Lizenzen sind ja nicht für lange, die sind für 3 bis 5 Jahre. Dann kommen die Rechte wieder an mich zurück und dann lizenziere ich es again. Und dann wieder 3 bis 5 Jahre, die Rechte kommen zurück und dann lizenziere ich es wieder. Der kommerzielle Gewinn hat nicht mit Boxoffice zu tun, hat nicht mit Rotten Tomatoes zu tun, hat damit zu tun, was der Lizenzgeber mir zahlt. Das heißt, wenn du einen Film hast, der in den Boxoffice-Ratings 1 Million hat, der kann trotzdem Geld verdienen. Und dieser Dark Tide hat uns lizenzmäßig gutes Geld gebracht, weil Halle Berry, Bikini, Sharks, sowas kaufen die Leute halt. Du musst ja halt sehen, dass was die Streamer verdienen, was die Studios verdienen mit den Filmen, das ist ja nicht wirklich immer offiziell publiziert. Du siehst zwar, was die Boxoffice-Nummer ist, aber du siehst nicht, was wirklich mit dem Film verdient wird. Harry Potter, super gutes Beispiel. Harry Potter, Phoenix, what is it? Rising of the Phoenix, I think, was the movie. Produziert für 300 irgendwas Millionen, hat über 600 Millionen Boxoffice generiert. 600 Millionen. Der Film ist immer noch in den roten Zahlen.
Wow.
Also das eine hat nicht immer mit dem anderen zu tun. Die Lizenzdeals, okay, die wir machen, die sind auch nicht publiziert. Das sind Geschäftsdeals. Du wirst keinen Einkäufer finden, der dir sagt, na, ich habe für Janettes Dark Tie 2,5 Millionen bezahlt. Who cares? No one cares. Das ist nicht, wird nicht publiziert. Was publiziert wird, ist zum Beispiel Sundance, Coda wird verkauft, an Apple, die zahlen 26 Millionen für die Weltrechte. Film wurde gedreht für 13. Solche Sachen werden natürlich publiziert, weil Apple die ganzen Rechte gekauft hat. Und das ist natürlich ein toller Deal. Und von sowas hören wir. Aber diese einzelnen Lizenzdeals, die Coda vorher gemacht hat, die im Übrigen alle dann gecancelt wurden, weil Apple dann die Rechte gekauft hat, was auch normal ist, wird auch heutzutage gemacht, darüber spricht keiner. Aber das ist, wo wir als Produzenten unser Geld verdienen. Wir verdienen unser Geld über die Lizenzeinnahmen.
Jetzt zu deinem Blockbuster. Du hast uns jetzt den Bust, hast du uns gesagt, aber noch nicht den Boom. Genau. Wo hast du am meisten
also
verdient?
Also wo ich wirklich am meisten Geld mitverdient habe, ist 13 mit Jason Statham und Mickey Rourke und das Experiment. Das waren die beiden, mit denen wir gut verdient haben. Auf jeden Fall. Weil das Experiment ist einfach eine tolle Geschichte. Das
und da wäre auch so die Fee.
Die Fee für Experiment, weiß ich, was habe ich denn da verdient? Also als Produzent verdienst du zwischen 5-15% vom Budget. Und das ist der Pool. Ne? Also wir sind ja nicht nur, da ist ja nicht nur ein Produzent an dem Film. Ich bin in vielen Sachen der Hauptproduzent, weil ich die Finanzierung auch mache, sowie die Stoffentwicklung. Aber ich habe hier andere Produzenten noch dabei, die mit dem Film in irgendeiner Form zu tun haben. Durch die Distribution oder der eine bringt mir das oder der andere bringt mir das. Auch ganz oft bei Independent Production hast du viele Produzenten, die die Sachen machen. Und wir Produzenten teilen uns dann einen Produzentenpool im Budget, der ungefähr 10-15% darstellt. Also ich würde sagen, ich würde wahrscheinlich keinen Film machen und habe es auch wenig gemacht, der mir nicht mindestens 5% des Budgets als Produzenten viel bringt. Also 5% ungefähr ist die Fee, die du so als leitender Produzent an so einem Film verdienst. Und dann verdienst du natürlich an den Lizenzeinnahmen.
Wenn man sich nicht kurz vorher mit dem Regisseur verkrachen sollte oder den rauswirft, dann bleibt es dann auch bei einer guten Rendite.
Auf jeden Fall.
Ich habe eine Frage noch. Vieles der Dinge, die du beschrieben hast, ich mache auch Werbefilme, also natürlich in einem kleineren Stil. Dennoch sind die Probleme die gleichen, die du beschrieben hast, aber manche Dinge, auch wenn wir nicht für das allgemeine Publikum oder das ganz große Publikum produzieren. Aber was mich interessiert ist, es gibt doch sicherlich, wenn du ein Talent haben willst, ein tolles schauspielerisches Talent oder einen großen Star für den Film, wen kannst du momentan anrufen in deinem Telefonbuch und wie kommst du an die Kontakte, wie schaffst du es, die zu überzeugen für den Film? Also kannst du, keine Ahnung, wenn du jetzt den nächsten Blockbuster hast, könntest du sagen, okay, ich habe die Nummer von Halle Berry im Telefonbuch. Kannst du sie einfach anrufen und wie überzeugst du sie?
Ja, natürlich die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die kann ich immer wieder für ein Projekt begeistern. Also die kann ich auch erreichen. Ich könnte die auch selber anrufen. Ich bin aber ein respektvoller Produzent, dass ich den Weg gehe, den man gehen muss. Das heißt, wenn ich jemanden persönlich anrufe, sage ich denen gleichzeitig, ich habe das Projekt auch schon an deinen Agenten geschickt. Das gehört sich so. Man sollte den Agent und Manager nicht umgehen. Das ist die erste Line of Defense, sage ich jetzt mal so, den man als Produzent einfach akzeptieren muss. Man kann trotzdem natürlich dem Schauspieler sagen, wenn man eine Beziehung zu dem hat, und das habe ich mit den Schauspielern, mit denen ich gearbeitet habe, ich kann sagen, du, im Übrigen habe ich das an deinen Agenten geschickt, solltest vielleicht auch mal wissen, ne, hier, das machen wir gerade, wäre super, wenn du Interesse hast. Kann man machen, das ist nicht das Thema, aber der Weg muss durch die Agentur gehen. Den Agenten rufe ich an und sage dem, du, ich habe hier einen Film, der ist so und so und so finanziert. Die wollen sofort wissen, is this thing real or not? Und das Einzige, was das Ding real macht, ist meine Finanzierungsstruktur. Das heißt, mit dem Agent muss ich sofort auch über die Finanzierung sprechen. Hier ist, wie ich den Film finanziere. Die wissen, dass ich auch Finanzier bin, nicht nur Produzent. Das heißt, sie erwarten von mir dann auch zu sagen, hier ist, wie der Film funktioniert. Das wollen die, weil die einfach wissen wollen, dass sie nicht irgendwie mir einen Schauspieler geben für ein Projekt, was nicht realisiert wird, weil das ist ganz schlecht für deren Karriere, weil das ihre Klienten auch nicht gut finden. Das heißt, der Job eines Agenten ist wirklich darzustellen zu seinem Klienten, dass dieser Film auch tatsächlich stattfinden wird. Und wenn wir eine Offerte machen an einen Schauspieler, ist der Film natürlich noch nicht komplett finanziert. Wir müssen ja nur die Finanzierung darstellen für den Fall, dass wir den Schauspieler kriegen. Und wie würde das dann aussehen? Und das ist genau das, was ich mache. Über einen Mini-Business-Plan, den ich denen schicke mit dem Skript. und die wissen das und heutzutage macht man das auch so, dass man das Skript schickt mit einer offiziellen Offerte und einem Mini-Businessplan, der darlegt, wie der Finanzierungsplan aussehen wird.
Du hast mit so vielen Schauspielern gearbeitet, du hast jetzt auch, Felix hat auch nochmal die Namen gedroppt. Welcher Schauspieler, mit dem du gearbeitet hast oder Schauspielerin, mit der du gearbeitet hast, hat dich am meisten überrascht?
Ja, kann ich dir genau sagen. Forrest Whitaker, weil unser Regisseur von Experiment während der Dreharbeiten ein Baby bekommen hat. Also nicht er, sondern seine Frau. Das Baby kam zu früh und Forrest Whitaker ist als Regisseur eingesprungen und hat den Rest des Films gemanagt. Und zwar
wow.
Wundervoll. Ich kann ja gar nicht sagen, ich habe mir so in die Hose geschissen, sage ich ganz ehrlich, weil ich dachte, oh Gott, jetzt kommen wir nicht weiter, wir müssen stoppen, Produktion muss stoppen, das kostet mich ein Vermögen, hier geht schon wieder meine Produzentenfee. Nein, Forrest Whitaker hat gesagt, kein Problem, I will finish this movie. Hat er dann auch gemacht und einen super geilen Job gemacht.
Das ist ja crazy.
Hammer, oder? Ja.
Der hat also plötzlich von vor der Kamera gewechselt auf vor und hinter der Kamera.
Ganz genau. Als einer der leitenden.
Hat auch die doppelte Gage bezogen.
Der wollte gar kein Geld. Der hat das gemacht, weil er einfach das Projekt so toll fand. Und er war ja auch super in dieser Rolle. Ich weiß nicht, wenn du den siehst in dieser Rolle, der ist einfach gnadenlos, fantastisch. Der hat das richtig genossen und wollte dann auch sicherstellen, dass das wirklich gut fertig gemacht ist. Ich glaube, das war auch ein gewisses Eigeninteresse von ihm, was natürlich allen, ne, ist doch für alle gut. Kann man nicht sagen.
Und was hat dich dann am meisten überrascht? Also abgesehen mal davon, dass er das angeboten hat und gemacht hat, was hat dich am meisten überrascht an seiner, ja, an vielleicht an ihm?
Kann ich dir sagen, wenn du siehst, wie ein Schauspieler sich auf eine Rolle vorbereitet, wie die in die Rolle, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt, wie die in die Rolle reinwachsen. Zum Beispiel Mickey Rourke in dem Film 13. Da mussten wir immer den Song von Guns N' Roses spielen. Every rose has a thorn. No, you know that one. Ich kenne den Text nicht genau, aber auf allen unserer Takes im Editing Room spielt das Ding ja jedes Mal, wenn er auf die Bühne kam oder auf Set kam, weil das war seine Art und Weise, sich in diese Rolle hineinzusteigern. Und Forrest Whitaker, wenn der in Character war, konntest du den noch nicht mal ansprechen. Der war so in Character, dass du den gar nicht, der war so in diesem bösen Antagonist-Character, dass der überhaupt noch nicht mal ansprechbar war für irgendwas. Nun, als Regisseur musste der ja aus dem Character raus, um dann Regisseur zu sein und die Szene zu directen, ja. Also, da muss ich ehrlich sagen, was ich da gesehen habe, war für mich breathtaking, so ein bisschen Jekyll and Hyde, so nach dem Motto, jetzt ist er in der Rolle und ist so geil und jetzt kommt er raus und dann ist er der Regisseur. Also dieser Wechsel, da habe ich halt nur gestaunt, wie er das in Sekunden einfach gemacht hat. Faszinierend. Wow. Kann ich anders sagen.
Wow.
Ja.
Was eigentlich gar nicht
geht. Also richtig besessen.
Besessen ist das richtige Wort. Was eigentlich gar nicht geht, ist auch das richtige Wort. Aber der Mann ist einfach genial. Schau mal, der hat ja nun mehrfach bewiesen, wie versatile und flexibel und einfach nur amazing ist mit seinem Talent. Der spielt ja Rollen, die sind ja alles, ist ja alles dabei. Der ist ja, den stoppst du ja nicht. Und da kommt auch dieses Talent her, dass er einfach so schnell in einen Charakter reingehen kann und dann auch tief drin ist, aber auch genau schnell wieder raus, um eben die Regisseurkappe anzutun. Aber er war super konzentriert. Man konnte dann auch, wie gesagt, man musste ihn dann auch machen lassen. Wir haben ihn auch nicht unterbrochen, wir haben ihn auch nicht angesprochen, egal ob er Regie oder in der Rolle. Er war dann einfach in seinem Ding. Das war das Einzige, er war in seinem Bubble, wie man sagen kann. Das war das Einzige, was man dann wirklich auch akzeptieren musste in der Beobachtung oder in der Arbeit mit ihm.
Ja, Olli hat es gerade Besessenheit genannt. Das ist dann wie so eine Art Trance oder sowas. Also der ist dann, geht dann völlig in diesem Moment auf und in dem Skript auf und lebt so eine Szene und da kannst du gar nicht, das ist wie so ein Schlafwandler, dann kann man sich das vorstellen.
Korrekt, korrekt.
Wow.
Also, ist eine gute Beschreibung.
Ja, es ist auch eine sehr große Herausforderung, dich zu interviewen oder mit dir zu sprechen, Jeanette, weil es ist gleichermaßen spannend, deine eigene Geschichte die dich geführt hat vom Rheinland an den Ammersee nach Hollywood. Deine Erfahrung als Produzentin, die du uns so toll jetzt herausgearbeitet hast und uns erklärt hast, wie es eigentlich überhaupt alles funktioniert. Ich habe so null Ahnung von diesem Business gehabt bisher und habe jetzt das Gefühl für, das war so Filmproduktion für Dummies wie mich, ja, die mal verstehen wollen, wie das eigentlich funktioniert. Und dann plus noch deine ganzen zwischenmenschlichen Erfahrungen mit diesen Wahnsinnsmenschen, die dieser Ort anzieht und die so unterschiedlich sind und dann sowas können wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ja, also diese Genies, das ist ja schon was fast was Übermenschliches, dass man zwei völlig unterschiedliche Dinge gleichzeitig tun kann. Und du bist auch so eins, denn du tust ja auch ganz viele Dinge gleichzeitig. Und es ist wirklich schwer, da ein Ende zu finden, aber ich glaube, das Ende ist vielleicht, vielleicht bleiben wir bei der Kohle und beim Business und bei dem, was du uns jetzt so aufgefächert hast. Und wir machen dann einfach nochmal einen anderen Podcast, wo wir über andere Sachen sprechen oder besuchen dich mal im Set. Weil es ist ja jetzt gerade eine ganz fiese Zeit auch gewesen mit Streiks und mit vielen Projekten, die nicht funktioniert haben, mit vielen Leuten, die Filmbranche verlassen mussten, weil sie kein Geld mehr verdient haben. Vor allem natürlich, wie immer, die Menschen, die dort die härteste Arbeit machen und am wenigsten verdienen, also am Set arbeiten, nachts arbeiten, im schlechten Wetter, mit allen Launen konfrontiert sind und Feste durchhalten, weil sie Teil dieser Maschine sind. Aus dieser Zeit kommt die Branche oder steckt noch mittendrin und dann unterliegt sie dieser unglaublichen Verwandlung, die durch künstliche Intelligenz und andere Tools dafür sorgt, dass wir heute Szenen mit Hunderten oder Tausenden von Kriegern oder Szenen, die in der Vergangenheit spielen und einem Schauspieler ein ganz anderes Gesicht geben oder in der Zukunft, was wir jetzt ja auch schon gesehen haben, dass das alles plötzlich gar nicht mehr mit Maskenbildnern und großen Sets gedreht wird, sondern einfach komplett einmal am Computer hingelatzt wird in Sekunden und die Gelder weniger werden. So habe ich es zumindest irgendwie verstanden, auch aus den aus den Schlagzeilen. Und wie ist das denn aus deiner Perspektive als Produzentin? Also wie gehst du selbst in die Zukunft dieser AI-fueled Industry, die jetzt Konkurrenz auch noch bekommt aus Afrika, aus Asien. Also was ist deine Zukunft als Produzentin in Hollywood in einer Zeit, in der sich so vieles gleichzeitig ändert und das Geld scheinbar und die Jobs scheinbar so viel weniger werden?
Du hast einen ganz interessanten Punkt angebracht. Also es ist ein bisschen multifaceted, also da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Der Grund, warum Kosten reduziert werden müssen in Hollywood, ist einfach der, dass die Lizenzgebühren von Einkäufern auf der ganzen Welt runtergegangen sind. Die Lizenzeinkäufer, die Sender, Studios und auch Streamers von der ganzen Welt, die haben einfach nicht mehr die Gelder, die sie früher hatten. Das hat zum Teil damit zu tun, dass insgesamt die Ökonomie sich einfach verschlechtert hat weltweit. Das ist einfach eine Sache, die stattgefunden hat, nicht nur in unserer Industrie, aber im Generellen, sage ich jetzt mal. Seit der Pandemie haben sich sehr viele Dinge geändert. Das heißt, wenn wir nicht genug Geld verdienen können, wir heißt Hollywood insgesamt, wenn wir nicht genug Geld verdienen können durch Lizenzgebühren, die uns ja bezahlen, müssen wir andersrum unsere Kosten reduzieren. Und das hat dann damit zu tun, dass wir in anderen Ländern und Staaten produzieren, wo wir subventioniert werden, wo auch die Kosten der Teams günstiger sind. Das heißt, im Speziellen hier in Los Angeles oder Kalifornien, es gibt zwar eine Subventionierung aus Kalifornien, die ist aber lotteriebezogen, das heißt nicht automatisch, funktioniert also nicht so wie in New Mexico oder in Deutschland, wo wenn du Geld ausgibst, du automatisch einen Prozentsatz des Geldes zurückbekommst. Das ist in Kalifornien nicht so. Das heißt, deswegen wird weniger und weniger in Kalifornien produziert, weil es schlicht zu teuer ist. Das hat auch damit zu tun, dass die Teamkosten hier zu teuer sind, zu teuer geworden sind. Durch die ganzen Streiks und die Erhöhungen der Kosten mit der Union wird es für uns schlichtweg als Produzent extrem teuer, hier zu drehen. Deswegen drehen wir mit zum Teil in anderen Ländern. Wir drehen in Deutschland, Italien, in Osteuropa, wo die Kosten niedriger sind. Und das ist einfach eine ganz normale Reaktion zu der Tatsache, dass wir als Produzent nicht mehr das Geld verdienen im weltweiten Markt, wie wir das noch in den 90ern und 2000 verdient haben. Also das ist das eine. Das andere ist, mehr Produktionen oder mehr Content ist gefragt. Das heißt, wir müssen mehr produzieren, weil mehrere Plattformen distributieren. Es gibt tausende von Online-Plattformen. Es gibt Netflix, die kaufen unheimlich viel. Amazon, Apple, Hulu etc. Das heißt, der Demand, die Nachfrage nach Content war noch nie so groß wie jetzt. Der Preis dafür war noch nie so niedrig wie jetzt. Das heißt, wir sind zwar gezwungen zu produzieren, kriegen aber nicht das Geld, was wir normalerweise verdienen würden oder kriegen würden für eine Produktion. Das heißt, wir als Produzent sind extrem selektiv und müssen auch extrem selektiv sein mit den Produktionen, die wir machen und müssen wirklich überlegen, wie finanzieren wir die, wie verkaufen wir die und für wie viel können wir das Ding denn produzieren? Was ist unser Budget? Wenn ich heute den Film, den ich mit Halle Berry produziert habe, wenn ich den heute machen würde, genau das gleiche Drehbuch, an genau dem gleichen Drehort, mit genau den gleichen Schauspielern, mit dem neuen Regisseur, genauso müsste ich den heute für nicht mehr als 15 Millionen produzieren. Ein Film, den ich für 25 Millionen produziert habe, müsste nun für 15 Millionen produziert werden. Das zeigt dir, wie sich die Branche verändert hat. Wenn ich den für mehr produziere, würde ich kein Geld verdienen. Das Ding würde komplett in die Hose gehen, auch mit Halle Berry im Lead. Das heißt, wir sind gezwungen, Kosten zu reduzieren. Wir sind gezwungen, Wege zu finden, die es für uns günstiger machen. Deswegen AI, deswegen CGI. Wir benutzen natürlich, wenn wir Crowdscenes machen, wir haben ja schon ganz oft mit Computer gearbeitet, was Crowdscenes. Wir müssen ja nicht 3000 Extras auf ein Set holen. Das ist ja bescheuert heutzutage. Wer macht das noch? Das ist ja eh schon länger der Fall, dass das nicht mehr stattfindet. Aber die Hilfe, die uns AI geben kann, zu helfen, dass wir weniger Produktionskosten haben, sodass wir überhaupt noch produzieren können, dass wir überhaupt noch Leute einstellen können, ist extrem wichtig. Das heißt, wir als Produzenten, uns ist der Gürtel angeschnürt und wir suchen Hilfe ringend, sage ich jetzt mal, nach Möglichkeiten, um überhaupt noch produzieren zu können. Deswegen heutzutage, wenn du siehst, was ich mache, ich habe eine Non-Profit-Organisation gegründet mit PIP Media, das ist Perfection in Progress Media. Das ist einfach eine Non-Profit-Produktionsfirma, die Geschichten realisiert, die ich einfach machen will, wo ich gar nicht auf den Profit gucke. Das ist aber etwas, was ich jetzt mache, weil ich da gerade Bock drauf habe und weil ich auch schon seit 25 Jahren produziere und schlicht und ergreifend mal das machen will, was ich eigentlich einfach gut finde. Da finanziere ich aber auch mein eigenes Geld und dann finanziere ich mit anderen, ich sage jetzt mal, Investoren, die okay sind, das auf Donation-Basis zu machen. Die sagen, naja, ich gebe ja eine Donation, die ziehe ich von meiner Steuer ab und gut ist. Das ist nicht eine
Profit-Das ist nicht.
Genau. Aber eben Non-Profit, sage ich jetzt mal. Ja, also es ist nicht darauf, die Produkte sind nicht auf Profit. Ich möchte natürlich etwas machen, was gesehen wird. Wenn es gesehen wird, wird es automatisch Geld verdienen. Aber das ist nicht der Ansatzpunkt. Das kann ich mir aber jetzt leisten, weil ich an einem Punkt angekommen bin als Produzent, wo ich mir das aussuchen kann. Aber wenn ich Geld verdienen will mit einem Projekt, wo ich Investoren drin habe, die Geld verdienen wollen und die dann zu mir schauen und sagen, Jeanette, you better make me my return. Don't make me lose money. Dann bin ich ganz selektiv, welche Produktionen das sind und welche Projekte ich da aussuche. Und das geht mit allen Produzenten so, weil die sind gezwungen zu überlegen, welche Produktion kann ich machen für das Geld, was ich kriege und kann ich da überhaupt das Ding für produzieren? Ist das überhaupt machbar, qualitativ und mit den Schauspielern, die ich will? Ist extrem schwierig geworden. Deswegen ist es härter, als Produzent zu arbeiten heutzutage. Da bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube, dass meine deutschen Kollegen das genauso sehen, weil die verdienen auch keine große Gurke mit ihrem Ding mehr. Die sind auch mit ihrer kleinen HU ängstlich umherum und sagen, hoffentlich kann ich überhaupt noch Geld finanzieren. Meine Schwester arbeitet als Aufnahmeleiter, Set-Aufnahmeleiter für verschiedene Produktionen in Deutschland. Und die erzählt mir permanent, wie die an jeder Ecke und Kurve sparen müssen, weil da permanent Geld runtergesetzt wird, die Budgets runtergesetzt werden. Das findet in Deutschland permanent statt und das ist bei uns auch nicht anders hier in Hollywood. Also wir brauchen die Hilfe der AI, wir brauchen die Hilfe der Förderung, wir brauchen die Hilfe der Subventionen, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können, um überhaupt noch was produzieren zu können, was Qualität hat und was die Leute gut finden.
Bevor Olli dir die allerletzte Frage stellt im Podcast heute, würdest du deinen, du hast inzwischen drei Kids, glaube ich.
Ich habe zwei angeheiratet und eine selber, ja.
Ah ja, würdest du denen denn raten, in dein Business einzusteigen?
Also wenn du Kinder hast, und ihr habt ja, glaube ich, Kinder, dann wisst ihr, dass man den Kindern gar nichts vorschreiben kann heutzutage. Die machen, was sie wollen, ob du willst oder nicht, ja. Meine Tochter ist Musikproduzent geworden. Die Musikbranche ist noch schlimmer als die Entertainmentbranche. Und da hätte ich gesagt, weißt du was, bevor du dir Musikproduzent ausgesucht hättest, hättest du genauso gut Produzent werden können. Weil die hat genau das Brain wie ich, die ist genauso kreativ wie ich. Aber die hat gesehen, dass ich sehr hart arbeiten muss und sagte, ja, also den Job, den du machst, im Leben nicht. Also diese 16 Stunden jedes Mal, das brauche ich wie ein Loch im Kopf. Und wo ist sie heute? In ihrem Musikstudio in Burbank, weil sie nämlich auch eine Produktion irgendwie für Mattel abliefern muss. Also so oder so, naja. Unsere andere Tochter ist im Veterinärbereich unterwegs. Mein Mann hat ja Dog Whisper produziert und sie war sehr inspiriert von der Show und geht in den Veterinärbereich und macht also, studiert da, arbeitet auch in Veterinärkliniken und Dog Groomy Places und was auch immer. Und unser Sohn,
was Solides, würde man vielleicht.
Was Solides, ja. Und unser Sohn ist noch besser, der geht in die, der wird Anwalt, also der geht in die Legal.
Oh wow, okay.
In the Legal Way. Ja, also die sind alle nicht Entertainment, meine Tochter schon Entertainment orientiert, die anderen beiden nicht so. Wobei die, glaube ich, die hätten schon das Talent, aber ich sage dann immer, nee, muss nicht sein. Würde ich den Leuten das, nun, ich unterrichte ja auch, ich mache ja Filmseminare auf der ganzen Welt und unterrichte ja, wie man als Produzent wirklich eine Karriere bilden kann, wie man Geld verdienen kann. Das ist ja auch ein Seminar, was ich permanent unterrichte. Da geht es ja auch in meinem Buch drum. Würde ich Produzenten sagen, macht was anderes? Nein. Aber was ich Produzenten sagen würde, die auch jetzt anfangen, ist, bitte vergesst nicht, dass es um den Profit geht. Eure ersten Projekte sollten wirklich feasible Budgets haben, also Budgets, die Sinn machen, und einen Finanzierungsplan, der Sinn macht. Und wenn ihr das 2, 3, 4 Mal gemacht habt, dann kann man mal was Experimentelles machen mit einem First-Time-Director, so wie euer Freund hier, wo man keine Pre-Sales hat und einfach losgeht und das macht, wo man Bock drauf hat. Das kann man dann machen mit seinem eigenen Geld, idealerweise. Aber erst nachdem man so ein bisschen weiß, wie es funktioniert. Und ich mache es ja jetzt erst, nachdem ich 25 Jahre diese Sache gemacht habe. Jetzt fange ich an, experimentelle Sachen zu machen. Das hätte ich vorher auch nicht gemacht. Aber ich investiere ja auch mein eigenes Geld dafür und bin da auch okay mit. Ja. Also der Ratschlag ist, der Produzentenjob ist super, weil der Kreativität und Business in ein Brain mit hinein katalogiert, in einer Job Description hinein katalogiert, was einfach super ist. Aber man muss Zähne zusammenbeißen können und durch, ne? So.
So. Olli.
Du hast ganz am Anfang hast du eine Klammer aufgemacht, liebe Jeanette, und zwar hast du auch was gespoilert? Du hast gesagt, deine Tochter hat Leonardo DiCaprio kennenlernen dürfen. Kannst du mal ganz kurz, weil ich will die Klammer noch zumachen, kannst du mal ganz kurz die Geschichte erzählen, wie das stattgefunden hat?
Das hat nämlich mit unserer lieben Frances begonnen. Frances und Ermeline, das ist die Mutter. Ich hoffe, ich erinnere mich an den Namen. Mein Gedächtnis ist so schlecht. Ist mittlerweile auch 20 Jahre her. Die waren befreundet, Ermeline und Frances. Und Frances und ich sind befreundet. Und Ermeline sagt einfach, komm doch nach Malibu in unser Haus auf einen Sunday Brunch. Und ich wohne hier in Calabasas, direkt über dem Hügel nach Malibu. Und habe gedacht, sagt Frances, willst du vorbeikommen? Bring doch die Kleine mit. Okay, dann sind wir hin. Und haben dann einfach locker mit Ermeline, Frances und Leonardo und Veronese haben wir gefrühstückt. Das ist das ganz einfache, boring Geschichte. Das Ding ist halt, wenn du hier lebst, bist du halt, sag ich mal, solchen Sachen schon mal ausgesetzt. For better or worse. Aber für Veronese war es natürlich super spannend. Die war, ich glaube, gerade, ich weiß nicht, einen Monat hier und fand das natürlich so geil. Und dann hat er ihr gleich ein Poster gegeben und unterschrieben und das hat sie immer noch. Und sie fand das ganz toll. Und ich fand das auch süß, dass er das so gemacht hat, so easy going, irgendwie so, ja, hier, kriegst ein Poster, der spricht ja auch noch ein bisschen Deutsch, Emeline ist ja auch Deutsch, also es war alles einfach nur locker, relaxed, beim, sag ich mal, Kaffee trinken in Malibu, also es ist jetzt gar nicht so eine spannende Geschichte, aber es war halt so, ich weiß nicht, ob die Frances sich überhaupt an die Story erinnert oder nicht, aber das war alles dank Frances, die hat so viele tolle Stories, I don't think so, but yes.
Zum Abschluss noch eine Frage, was ist der beste Rat, den du selbst in Hollywood bekommen hast?
Der beste Rat, den ich selbst in Hollywood bekommen habe, ist, man darf nie Ja, es ist eine, sag ich jetzt ganz ehrlich, there is a way to make the impossible possible. Es ist möglich, etwas, was unmöglich ist, möglich zu machen. Das ist mein Motto, mein Lebensmotto. Das hat man in Hollywood auch unterstützt. Und das ist auch das, was mich hier wirklich zu einem gewissen Level of Erfolg gebracht hat. Und das muss ich wirklich so weitergeben. Man darf sich nicht von Dingen einschüchtern lassen. Man muss als Produzent einfach Eier in der Hose haben. Sonst wird das nichts.
Das passt sagen. Auch super. Das ist wie so ein Anschluss an das, was Frances uns gesagt hat. Die hat nämlich gesagt, nie aufgeben. Und sie hat uns das auch als Tipp gegeben als Podcaster, weil wir oft Gästen jahrelang auf den Fersen sind. Nie aufgeben. So hat sie Alfred Hitchcock, John Lennon und Leonardo DiCaprio beim Frühstück und wen auch immer gekriegt. Und ich finde, das passt perfekt, denn dann wird das möglich, was du gerade gesagt hast, was man sich eigentlich nie hätte vorstellen können. Und ich bin so froh, Jeanette, dass du heute bei uns im Podcast warst, weil ich glaube, du hast uns das nicht nur so hingelatzt, sondern du hast uns genau erklärt, wie das geht und wie das Unmögliche möglich wird und wie man vor allem damit überleben kann. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend und faszinierend. Und ich hoffe wirklich, dass ein paar, ich habe beim dir zuhören immer gedacht, vielleicht hören das jetzt ein paar Leute. Und wenn es nur ein Mensch ist und sagt, ich mache das jetzt auch, das muss ich auch machen, das muss ich auch probieren, weil es so inspirierend ist, wie du dein Wissen weitergibst. Und ich danke dir sehr dafür und hoffe natürlich, dass du dieses Jahr ein paar fette Tanker aufs Meer rausziehst. Gibt es denn irgendwas, was du uns noch zum Schluss mitgeben magst? Irgendwas, worauf wir uns freuen können, wo Jeanette Milieu im Abspann steht oder ein anderes Projekt, wo du sagst, da guckt bitte mal genau hin, folgt denen auf Insta oder sonst wo. Das ist was, worauf ich mich auch freue.
Also erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ich überhaupt die Chance hatte, hier sein zu dürfen mit euch. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es rüberkommt. Und ich finde es wirklich spannend. Und für mich ist es total wichtig, auch Leute zu inspirieren. Insbesondere in unserer Branche, die so rauf und runter geht, rechts und links, und wo es manchmal einfach schwierig ist. Das ist auch der Grund, warum ich unterrichte und Seminare gebe mit UCLA und so weiter, wo auch immer. Weil ich die Leute inspirieren möchte. Und da ist ein absoluter Weg, eine Karriere als Produzent zu haben, wenn man das wirklich möchte. Das ist möglich. Das ist auch praktisch möglich. Also, dass das rübergekommen ist und dass ich da inspirieren kann, das finde ich gut. Woran ich arbeite, ist eine Serie. Ich hoffe, dass es funktionieren wird. Und das ist ganz wichtig. Das ist ganz irre, weil das führt mich nämlich nach Deutschland zurück. Ist tatsächlich die Serie in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob ich die nennen darf oder nicht, weil vielleicht darf ich die nicht nennen. Aber ist auf jeden Fall mit einem großen Sender.
Sag einfach mal.
Lieber nicht. Ich frag mal nach, und wenn es so ist, kannst du das in den Abspann machen oder sowas.
Die Shownotes.
Also die Serie ist Shownotes, genau. Das wäre toll, weil ich da nämlich der Creator auf der Serie bin und der EP. Also das ist eine Serie, die ich selber geschrieben habe, wo ich die Idee geschrieben habe, und habe natürlich auch einen tollen deutschen Autor und Produzentenpartner gefunden, der das Ganze auch möglich gemacht hat in Deutschland, weil ich hätte das alleine nicht geschafft, weil so gut ist mein Draht nach Deutschland nicht mehr. Aber da bin ich sehr, sehr, sehr begeistert, wenn das dann kommt. Sollte nächstes Jahr stattfinden. Bei mir hier ist es eine Dokumentation, an der ich arbeite, wo ich excited bin. Aber das ist wahrscheinlich eher, ich weiß nicht, ob es ein Blockbuster ist, weil das mache ich mit meiner Non-Profit. Und das ist eher so eine Sache, die mir persönlich am Herzen liegt. Und das ist im Medical Scientific Field. Das ist für Leute langweilig. Das hat alles mit neuen Treatment Options im Krebsbereich zu tun. Also das ist eher so, das ist, muss nicht unbedingt ein Blockbuster sein. Aber ich finde einfach, dass in dem Bereich Krebsforschung sehr viel stattfindet. Ich habe da sehr viele interessante Interviews in Deutschland gemacht mit Leuten, die da Forschungszentren, Krankenhäuser, ganz spezielle Abteilungen leiten. In Italien, Frankreich haben wir alles gedreht, jetzt gerade vor 2 Monaten. Wir gehen jetzt weiter drehen in Amerika, wir drehen in Asien. Und das hat alles damit zu tun, welche neuen Sachen gibt es in der Krebsforschung, welche neuen Möglichkeiten der Heilung gibt es, wie kann man Patienten helfen, dass die nicht so viel Angst haben, wenn die das große böse C-Wort hören, wie können die sich selbst empowern, was einfach auch wichtig für die Heilung ist. Also das ist eher so eine persönliche Sache, die mir sehr nahe liegt, weil eine sehr liebe Freundin von mir an Krebs kürzlich gestorben ist. Zwei sehr, sehr liebe Freunde in einer kurzen Zeit. Und das hat mich sehr persönlich inspiriert, weil ich einfach sehe, da gehen so ein bisschen so ein paar Sachen falsch, die man vermeiden kann. Das ist einfach eine persönliche Sache, an der ich arbeite. Die finanziere ich auch selber, die Doku. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und Feature-Film-mäßig, da bin ich im Moment sehr picky, weil die Projekte, die ich bekomme, die man so als Produzent bekommt, zur Finanzierung und Co-Produktion, das sind alles Sachen, die im Budgetrahmen stattfinden, die im Moment einfach nicht realistisch sind. Also ich mache im Moment keinen Film, der mehr als 15 Millionen kosten soll, weil das finanziell völliger Schwachsinn ist. Also da bin ich dann sehr fixiert. Und da gucke ich im Moment eben nach Projekten, die in diesem Rahmen stattfinden. Also wenn ihr da jemand wisst oder was kennt, der kann sich gerne bei mir melden, aber da bin ich sehr stringent, sehr was die Finanzierung angeht, ja. Es muss halt super kommerziell sein.
Olli hat da immer ein paar Projekte in petto.
Jo, please, send them over. Ja, send them over. Happy to do. Und da gucken wir schon mal
gerne drauf. Machst du auch Werbung?
Mache ich Werbung? Nee, Werbung mache ich gar nicht. Allerdings habe ich den ersten Film, kommen wir jetzt wieder zurück, den ich in Deutschland produziert habe, Kreis der Angst, wurde von einem Regisseur realisiert, der aus der Werbung kam und nie vorher irgendwas im Film- und Fernsehbereich gemacht hat. Weil wir einfach dachten, das ist der richtige Regisseur und das war auch die richtige Wahl. Natürlich, ne, wie die Leute in der Werbung so sind, die gehen natürlich über Budget, weil die 100 Jahre lang brauchen, bis sie mal was beleuchtet haben. Da muss man nachher mit der deutschen Peitsche dahinter. Haben wir dann auch gemacht. Aber das Ding sah super aus und kam klasse rüber.
Olli, das lassen wir so stehen.
Ja, Olli sagt jetzt, das brauche ich jetzt gerade gar nicht.
Lass mal es einfach mal so stehen.
Wie finden wir jetzt in den Abspann? Jeanette, ganz, ganz lieben Nein. Dank. Und Shoutout nochmal an Euskirchen, das dich hervorgebracht hat.
Und Wissersheim, bitte, ja?
Gesagt, Wissersheim, Entschuldigung.
Genau. Ja.
Und Olli, dein Stadtteil?
Mein Stadtteil, in dem ich groß geworden bin, ist gar nicht weit davon entfernt. Das ist bei Heinsberg. Heinsberg und Wegberg. Genau.
Diese. Sehr so schön. Landen wir am Ende doch alle in Rheinland. Ganz lieben Dank, Jeanette. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Entweder im Kino oder beim Podcasten. Vielleicht auch beim gemeinsamen Wunderbar Together Meetup, wo dann auch Frances hoffentlich dabei ist. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank.
Ganz, ganz lieben Dank an euch. Es war ein absolutes Vergnügen hier heute und super, dass es geklappt hat. Und liebe Grüße an alle, die das jetzt hören und ich hoffe, die haben ein bisschen Spaß. Das ist ja die Hauptsache.
Genau.
Tschüssi. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.